Wir sprechen heute mit Ines, geboren 1979, wie glaube ich übrigens relativ viele unserer Gästinnen bisher. Aber nicht viele kommen aus Annaberg-Buchholz bisher, damals natürlich noch DDR. Ines ist da auch in der Nähe im Erzgebirge aufgewachsen, hat aber bis 89, DDR 89, wir erinnern uns, in Ländern in Syrien, in Kairo, in Ägypten, also in Damaskus in Syrien und in Kairo in Ägypten gelebt, ist dann aber wieder nach Deutschland zurückgekommen, hat dann angefangen, Anfang der 90er Jahre konzertmäßig aktiv zu werden, Punk-Hardcore, hat Fotos gemacht, Konzerte mitorganisiert, Catering bei Konzerten, hat sich auch ein bisschen mit Mode beschäftigt, Touren, ist als inzwischen als Merch- und Tourmanagerin aktiv mit einem eigenen Label mit nachhaltigem und fairem Bandmerch, T-Mom, wie auch Tour-Mom, Tour-Management. Selbstbekennende Control-Freakin, hat sie uns vorher gesagt, da möchten wir gerne drüber reden. Außerdem liebt sie Handarbeiten und ist Kleingärtnerin. Ines lebt seit vielen, vielen Jahren in Berlin.
Und warum?
Da gibt es schon die ersten Reaktionen. Ja, oder? Stimmt doch alles, oder?
Ja, das stimmt. Hallo, wollte ich irgendwie sagen.
Ja, hallo. Ich muss jetzt meinen Teil noch dazugeben, nämlich warum wir mit dir, Ines, heute sprechen, ist, weil es dringend mal wieder an der Zeit ist, dass wir Geschichten aus dem Osten Deutschlands hören. Das haben wir in der letzten Zeit so ein bisschen stiefmütterlich gemacht. Bisher hatten
dabei,
wir...
Ich möchte noch ganz kurz erwähnen, ich bin ja im Herzen Ossi.
Das wissen wir, ja, aber Gut. Das zählt jetzt nicht.
Ne? Nee, das zählt nicht.
Was du im Herzen alles bist, da wollen wir gar nicht mit anfangen. Also bisher hatten wir mit von zwei Ausnahmen abgesehen, nur männliche Ossi-Gesprächspartner.
Nee.
Doch.
Luise von Tengel.
Ausnahme eins.
Ja, so. Und Ausnahme zwei.
Martina.
Ah. Oh, dann haben wir drei.
Und
wir,
wen noch?
Barbara Lüdde.
Stimmt. Oh Gott, er dürft. Reicht eine ganze Menge. Also, okay. Sorry, ich habe schon wieder jetzt, wir sind ein bisschen durcheinander heute. Erste Gespräch, was wir 2022 aufnehmen. Ja, wir haben lange nicht aufgenommen, wir sind ein bisschen aufgeregt, wir können das nicht mehr. Aber lass uns
weitermachen. Ich will noch ganz kurz weitermachen. Also deshalb, wir freuen uns endlich mal wieder eine Geschichten aus dem Osten zu hören. Dazu auch nochmal wieder eine weibliche Sichtweise auf die Dinge, das ist uns auch immer wichtig. Vor allem von jemandem, der so vielseitig aktiv war wie du. Du warst im Zeitpunkt der Wende süße 10 Jahre alt, ne?
Ja.
Aber hast praktisch so die, gerade auch die, eigentlich interessieren uns auch irgendwann mal so die Zeiten davor, aber jetzt diese spannenden Nachwendezeiten hast du in deiner gesamten Teenagerzeit in Sachsen verbracht und da sind wir sehr gespannt darauf, was du uns über diese Zeit zu erzählen hast. Bevor wir aber jetzt in medias res gehen, haben wir in der letzten Zeit ja immer so ein paar Vorfragen und an für dich haben wir uns zwei ganz besondere Vorfragen ausgesucht. Jobst hat es eben schon gesagt, du bist bekennende Control-Freakin, hast du selber gesagt. Da stellt sich die Frage, ob du uns Erlebnisse schildern kannst, an denen du komplett gegen den eigenen Willen die Kontrolle verloren hast und ob die immer negativ oder gegebenenfalls auch mal überraschend positiv waren. Frag verstanden oder war die jetzt zu lang?
Dass nee, habe ich verstanden. Kontrolle verlieren. Ja, ich kann ein bisschen sehr rüpelig werden, wenn ich betrunken bin. Und da vielleicht nicht mehr ganz so kontrolliert in meiner...
Aber fühlt sich das dann für dich doof an oder eigentlich auch so ganz...
Im Nachhinein schon. Also ja, manchmal ja. Ne?
Und in dem Moment?
In dem Moment, nee, weil ich habe ja voll recht, meiner Meinung nach, in dem Moment.
Okay.
Mach du mal die zweite Vorfrage auch, Chris. Aber.
Zweite Frage.
Mann, ich dachte, jetzt kommt das Lieblingsgewürz. Mist.
Nee. Hast du da erst Notizen dazu? Aber nee. Wenn du es nennen möchtest, gerne. Nee,
also
nee, ich kann es nicht richtig aussprechen, glaube ich.
Gut. Pfeffer.
Salz.
Salz.
Warte mal, ein bisschen ernst.
Ja, Entschuldigung.
Ja, nee, ja, sorry.
Meine zweite Vorfrage ist nämlich auch gleich ernst. Und zwar lautet die Frage, fehlt dir etwas im Leben? Und wenn ja, dann möchte ich die Antwort bitte erst am Ende dieses Gesprächs haben.
Das muss ich mir aufschreiben.
Aber ich kann mich auch dran erinnern, also hier...
Nee, aber ich, wenn ich, gucke ich mal drauf und dann denke ich drüber nach.
Gut.
Okay. Also eine Vorfrage, auf die es gar keine Antwort geben kann, Christopher?
Ja,
auch gewagt.
Nein, weil sie hätte jetzt ja auch sagen können, nein, mir fehlt nichts im Leben, okay. Und dann hätte sie darauf direkt antworten können.
Okay, verstehe. Das heißt, es fehlt was?
Auf jeden Fall.
Gut. Mhm.
Siehst du?
Okay, dann gehen wir jetzt so richtig, fangen wir mit der ganz klassischen ersten Frage an. Ines, wann kam Punk in dein Leben?
Punk kam in mein Leben, ich glaube, da war ich 14, 15. Tatsächlich so ein durch Freundeskreis. Also ich bin da, ich bin in Oberwiesenthal zur Schule gegangen und auf dem Weg zum Bus, um nach Hause zu fahren, lief man an der Freilichtbühne vorbei und da waren die Skater und da hat man sich immer mal so aufgehalten und die haben halt Skatepunk gehört und da kam man irgendwie in Kontakt und fand das dann auch cool und ich glaube so, das war mein erster Zugang zu Punkrock in dem Sinne, wie man Punkrock bezeichnet. Ne? Also ich kannte trotz aber schon vorher Hole, Nirvana, so ein bisschen dieses Crunch-Ding, was ja Anfang der 90er groß war und was man halt durch Bravo und so weiter.
MTV.
Ja, MTV hatte ich da, glaube ich. Ich hatte noch keinen Fernseher, glaube ich. Also, und meine Eltern haben mich nicht so viel fernsehen lassen. Hm. Oder hatten sie das gar nicht schon? Hey, ich weiß es nicht. Genau.
Eltern
aber dann Viva 2 war später dann so Mitte der Ende 90er, auf jeden Fall groß.
Eltern ist schon ein gutes Stichwort. Erzähl uns mal ein bisschen, lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen und erzähl uns noch mal ein bisschen, wie du aufgewachsen bist. Du bist ja, hast ja deine Kindheit noch in der DDR verbracht. Wie war das? Wie, mit welchen Werten bist du in die Welt entlassen worden?
Also ich bin ein spätes Kind meiner Eltern gewesen und auch das einzige Kind. Spät im Sinne von, meine Mutter war, glaube ich, 32, was für 70er Jahre und DDR ziemlich spät war. Mein Vater irgendwie knapp 40, glaube ich. Und ansonsten, ja, also in einer sehr glücklichen, sehr behüteten Umgebung aufgewachsen, mit Oma, Opa, Tante. Und mir hat es eigentlich immer an nichts gefehlt, an Werten. Also meine Eltern in der DDR Karriere gemacht, also wie man das halt als Karriere vielleicht bezeichnen konnte, oder zumindest war das ihr Lebensstil, und damit waren sie sehr glücklich. Und ich glaube, das Prägendste, was ich von meinen Eltern oder gerade von meinem Vater auch mitgenommen habe, ist einfach dieses immer für den Underdog sein. Ja, also immer für die, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen oder die Hilfe benötigen. Sowas. Ja, und das ist nicht irgendwie Bereicherung geht. Also es ist immer so auch ein antikapitalistischer und sozialistischer, kommunistischer Ansatz gewesen. Genau.
Du hast uns ja im Vorfeld erzählt, dass deine, dass du, das habe ich ja eben auch schon gesagt, irgendwie in ein paar Jahre in Syrien und Ägypten verbracht hast. Also da warst du ja, glaube ich, so mit 3 oder 4, bist du quasi mit deinen Eltern mitgegangen. Dein Vater war Handelsvertreter, ne?
Genau, also
für was genau?
Und zwar, ich also ich war knapp 3 Jahre, das muss so die Jahreswende 82, 83 gewesen sein, die wir nach Damaskus abbestellt wurden. Und zwar mein Vater war Elektroingenieur und hat für ein Unternehmen aus dem Erzgebirge die Elektrosicherung hergestellt haben oder sämtliche Halbleiter und kenne mich technisch da überhaupt nicht aus, Handelsbeziehungen aufgebaut im Nahen Osten. Also er war der Vertreter für Elektrosicherung im vorderen Orient. Okay.
Du hast es eben schon auch so angedeutet, ich weiß nicht mehr genau, welche Formulierung du benutzt hast, dass deine Eltern so Karriere in der DDR gemacht haben und das so gelebt haben. Heißt das auch, dass die schon streng linientreu waren? Und
ja, sonst hätten wir nie irgendwie ins Ausland gehen dürfen. Ja, also das, ich habe diese ganze Geschichte erst vor 10, 15 Jahren so mit meinen Eltern auch nochmal aus Erwachsenenperspektive besprochen. Also das war jetzt auch keine Entscheidung, wo sie sich irgendwie lang hin beworben haben, sondern sie wurden ausgewählt, wurden da gecoacht. Waren halt speziell auch ausgebildet und auserwählt, dorthin gehen zu dürfen, weil natürlich, wenn man im Ausland war, auch wenn Syrien ein sehr enger Kontakt der DDR war, hatte man ja trotzdem die Möglichkeit auch zu US-Amerikanern, zu Westdeutschen eventuell Kontakt zu haben. Ne? Und da muss man schon auch irgendwie dabei bleiben. So. Und also Karriere im Sinne davon in der DDR, dass mein Vater und auch meine Mutter beide aus jetzt Arbeiterfamilien kommen. Mein Vater hat zum Beispiel nur einen Hauptschulabschluss gemacht, ist mit der 8. Klasse von der Schule, hat eine Ausbildung gemacht und dann über 2, 3 Schulwege ist halt bis zum Ingenieur geschafft, was halt in der DDR einfacher war, weil da das Bildungssystem gerade für die Arbeiterklasse offen war, was im Westen halt oder im Kapitalismus nicht jedem offen steht.
Sag mal, was erinnerst du denn überhaupt noch an die Zeit? Ich meine, du warst irre jung, ne? Also was verbindest du noch mit Syrien oder mit Ägypten? Also ist das irgendwie, und wie hast du da überhaupt, also du musst ja auch zur Schule gegangen sein, waren das dann so deutsche Schulen oder warst du in Schulen mit Landsmenschen oder wie lief das?
Erinnere mich also gerade an Syrien noch sehr viel, weil wir auch in den 90er und auch in den 2000ern immer wieder hingefahren sind, dort noch Freundschaften gepflegt haben. Meine Eltern später auch eine Geflüchtetenhilfe aufgebaut haben im Ort und so. Also der Bezug zu Syrien ist immer da gewesen. Ich selber erinnere mich daran, dass es einfach wahnsinnig aufregend war für mich. Ne? Also fremde Sprache, fremde Kultur. Gleichzeitig war ich natürlich auch privilegiert. Ich habe im Sommer immer 2, 3 Monate müssen es gewesen sein, waren wir im Sommer immer in der DDR. Die Schulferien waren in der DDR ziemlich lang. Ich glaube, es waren 8 Wochen. Und die waren wir immer komplett, oder ich und meine Mutter komplett im Erzgebirge. Und ich war dann halt so, ich kannte Milka-Schokolade, ich kannte Coca-Cola, ich war da so ein bisschen, stand da so außen vor.
Oder negativ auch? Oder wurde das auch so ein bisschen, ungläubig beäugt oder missgünstig.
Bestimmt, aber da erinnere
also
ich mich.
Weil ihr ja im Grunde das durftet, was alle anderen nicht durften. Ne? Das war ja schon also nicht nur eine große Ausnahme, sondern ja auch eine ganz große Sehnsucht von anderen DDR-BürgerInnen, die ihr gelebt habt. Und warst du dann praktisch so das Zirkuspferd im positiven Sinne? wurde das auch so ein bisschen argwöhnisch, weil gesagt hat, die sind ja viel zu eng mit allem und SED-nah und mit denen wollen wir nicht, spielen nicht mit den Schmuddelkindern sozusagen.
Also ich meine, da war ich 6, 7 Jahre alt, da kann ich mich jetzt nicht entsinnen, dass mich jemand als SED-Kind bezeichnet hätte oder so. Nein, also ich hatte Freundschaften sowohl in Syrien als auch in meinem Heimatort. Und es war halt eher so, man hat ja auch geteilt, ne? Also ich bin dann nicht irgendwie wiedergekommen und habe gesagt, ich habe übrigens ganz viel Schokolade, ganz viel Milka gegessen, ne? Sondern ich habe die mitgebracht und man hat die irgendwie unter Freundinnen auch geteilt, dass meine Eltern da vielleicht, also angefeindet glaube ich nicht, weil wir haben auch immer versucht, sehr viel zu teilen. Also wir haben immer Pakete an die Familien geschickt. Mein Vater ist dadurch, dass er ja Handelsvertreter war, noch sehr viel rumgekommen, war auch öfter in der DDR pro Jahr und hat dann halt auch immer Sachen geschmuggelt zu unseren, zu Onkeln und Tanten.
Wer hat geschmuggelt?
Ja, also ich komme ja, also das Erzgebirge ist einfach ein Schmugglerland und das liegt da im Blut. Da wird gepasst.
Aber erzähl uns noch mal ein bisschen was zu Syrien. Also wenn das finde ich schon spannend, wenn heutzutage so Handelsvertreter oder Botschafter oder was auch immer in diesen fremden Ländern leben, dann sind das ja so Expat-Communities, wo alle total und auf einem relativ hohen Level, Luxus kann man häufig sogar sagen, in so einer Bubble irgendwie sind und ein total privilegiertes Leben führen, alle Vorzüge da genießen und so. Wie war das für euch, also aus der DDR kommende Expats sozusagen?
Also es war zum einen, weil die Frage nach der Schule war, es gab glaube ich, in jeder Auslandsvertretung der DDR eine eigene Schule. Mhm. Also die Kinder der Botschaftsangehörigen und auch sonstigen Auslandsvertretungen sind nicht auf internationale Schulen gegangen, sondern wir hatten eine eigene Botschaftsschule. Die war natürlich dementsprechend klein. Also ich kann mich noch entsinnen, dass wir in der 2. Klasse waren wir irgendwie 5, fünf Kinder und wir hatten 2 Klassen in einem Raum Unterricht. Also wir hatten eine Lehrerin und die hat dann eine Stunde die eine Seite und dann gab es stille Aufgaben und dann die andere. Und das war halt auch sehr intensiv und auch sehr behütet, ne? Also man konnte halt sich viel mehr entfalten, man konnte viel mehr Fragen stellen, man hat viel mehr erklärt bekommen, lief nicht nur so einfach mit, sondern es war halt so eine Kümmergeschichte und auch die Community, also gerade weil man halt in der DDR war und diese Gruppen haben sehr viel miteinander gemacht, also es wurde sehr viel zusammen auch unternommen. Meine Mutter hat damals...
Du meinst jetzt zusammen mit den anderen DDR-Experten?
Genau, also da wurde schon drauf geachtet, dass man zusammen bleibt. Mhm. Ja, also wir als Kernfamilie haben auch viel alleine gemacht, aber halt nur alleine. Mhm. So, also Ausflüge gemacht oder ins Schwimmbad oder sowas. Ne? Und meine Mutter hat im Kulturzentrum der DDR gearbeitet. Das ist quasi das Goethe-Institut gewesen. Da waren halt auch ständig irgendwelche Veranstaltungen. Ne? Ob das nur irgendwelche Kinofilme waren oder
in erster Linie
Konzerte.
Für Deutsche, genau. Ne?
Na, für die DDR.
Ja, ja.
Also wir hatten keinerlei Kontakt zu BRD-Bürgern. Ich kann mich an eine Situation erinnern, in Damaskus gab es damals Wiener Bäcker, also halt mitteleuropäische Backwaren. Und das war natürlich das totale Highlight.
Da sind auch die Wessis hingegangen.
Genau. Und da war es nämlich so, dass ich irgendwie mit meiner Mutter da in der Schlange stand und ich glaube, die Frau hinter mir hatte irgendwie, ich fand die Ohrringe toll oder irgendwas. Und ich habe irgendwas auf Deutsch zu meiner Mutter gesagt. Und dann hat sie auch Deutsch gesprochen. Und ich weiß noch, dass meine Mutter, und ich war so irritiert, weil ich die Person noch nie gesehen habe, weil man kannte ja alle, die so in diesem Botschaftsumfeld oder auch
Kulturzentrum. Überschaubare Anzahl an Leuten wahrscheinlich auch.
Genau.
Ne?
Nee, ja. War nicht viel. Also, naja, ja. Gut, keine, ja, so als Kind vielleicht 50 Leute.
Ja, genau, so was ich auch gedacht.
Also in Ägypten waren es dann wesentlich mehr, da war die Schule auch sehr viel größer. Und das war auf jeden Fall
aber hast du denn
ein anderes Niveau.
Sowohl in Syrien als auch in Ägypten auch mit Kindern vor Ort irgendwie zu tun gehabt? Oder war es wirklich, also Spielplatzgeschichten oder sowas, gibt's das? Ist das, funktioniert das dann sozusagen? Oder ist dann wirklich in so einer Blase von in dem Fall DDR-BürgerInnen?
Es war schon größtenteils diese Blase. Dadurch, dass man die Schule und auch vorher, bevor ich in die Schule gegangen bin, der Hort, also der botschaftseigene Hort, war ja eine Fulltime-Betreuung. Also ich glaube, bis 18 Uhr konnten wir da sein und wurden dann erst abgeholt. Und das heißt, man hat halt wahnsinnig viel Zeit mit den anderen Kindern verbracht und hatte dann gar nicht mehr viel Zeit, um irgendwie noch mit anderen Kindern zu spielen. Was aber, wo wir auch noch Kontakte hatten zu anderen Kindern, war natürlich durch die Freundschaften oder Bekanntschaften, die meine Eltern tatsächlich auch mit Syrern und Syrerinnen gemacht haben. Mhm. Also, dass man dann, das war dann aber eher so, dass man halt zusammen ins Restaurant gegangen ist und dann haben die Kinder da sich irgendwie, haben gemalt und mit Matchbox gespielt und so.
Aber ihr konntet euch schon frei bewegen da. Also, ihr konntet in überall hingehen.
Ja, also das auf jeden Fall. Ich habe auch Syrien immer sehr viel offener wahrgenommen als zum Beispiel in Ägypten. Also ich durfte in Syrien auch allein irgendwie runter auf die Straße mir ein Eis holen oder so.
Und das ganze Ding, das war schon auf Dauer angelegt, ne? Das heißt irgendwie, dass 1990 Schluss war oder 89, das war schon, hing schon natürlich mit Ende der DDR zusammen wahrscheinlich, oder?
Nee.
Okay.
Also in Syrien waren wir tatsächlich nur diese 5 Jahre, weil dann diese Schule dort nicht mehr, also die höheren Klassen nicht mehr genommen hat. Und dann war es so, dass da sehr manche Kinder auch quasi von ihren Eltern getrennt in der DDR in Internat gegangen sind oder zu Familien oder Angehörigen. Mhm. Das wollten meine Eltern nicht, das wollte ich auf gar keinen Fall. Und ich hatte eigentlich, als wir aus Syrien gegangen sind, auch gar keine Lust mehr, irgendwo anders hinzugehen. Also ich wollte dann auch lieber in Bernstein oder im Erzgebirge halt bleiben oder bei meiner Tante. Und dann hatten meine Eltern halt das Angebot noch bekommen, freiwillig, Fragezeichen, nochmal anderthalb Jahre nach Ägypten zu gehen und haben mich dann quasi überredet, so, komm mal, das schaffen wir irgendwie auch noch. Und weil das natürlich auch für meine Eltern super war. Sie haben da wirklich in dem Zeitraum viel Geld angespart, weil ja, na, alles, was man da verdient hat, war natürlich super und man hat da irgendwie echt auch gut verdient.
Für das heißt aber, 89 war dann, wäre dann eh wieder zu Hause DDR
genau, also
gewesen.
Genau, also der Vertrag oder wie das hieß, lief im Ende November 89 aus. Also wir sind sowieso im Dezember 89 zurückgekommen. Allerdings hatten sich natürlich in den Wochen vorher die Ereignisse so überworfen, was ich als 9-Jährige, 10-Jährige ja überhaupt nicht begriffen habe. Und ich war irgendwie nur so irritiert und auch irgendwie sauer, dass ich wiedergekommen bin, 10 Jahre alt geworden bin. Mhm. Und irgendwie, es gab keine richtige Feier. Meine Cousins waren weg. Die sind im Westen. Es war irgendwie, alle waren so ein bisschen irritiert. Meine Mutter hat ihren Job verloren. Mein Vater musste sich neu orientieren. Also es war halt irgendwie so eine blöde Situation für mich.
Aber
so als Egoist gesprochen.
Hast du in dieser Zeit vorher, also die die Nachrichten, unterstelle ich jetzt mal, von diesen ganzen Demonstrationen und so weiter, das hat sich ja lange angebahnt. Ich würde jetzt unterstellen, dass die Nachrichten auch jetzt zu euch ins Ausland, zumindest an die Erwachsenen, irgendwie so durchgesickert ist. Hast du das irgendwie auch in Erinnerung, dass deine Eltern, die ja offensichtlich, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, schon so ein bisschen auch sozialistische Idealisten waren? Kann man das so sagen?
Absolut, klar.
Hast du irgendwie Diskussionen in Erinnerung oder Gespräche, dass gesagt werden, was tut sich da? Irgendwie unsere Ideale, unser schöner Arbeiter- und Bauernstaat wackelt so ein bisschen. Hast du das mitgekriegt? Oder dass das auch als, ich habe einen Nachbarn, der spricht immer oder sprach immer von der Wende als der Konterrevolution. Wurde das bei euch so irgendwie diskutiert oder aufgenommen? Du warst noch sehr klein, aber hast du da irgendeine Erinnerung? Wahrnehmung deiner Eltern, so dieses Umbruchs?
Nein, selber habe ich da überhaupt keine Erinnerung. Ich glaube, weil meine Eltern das auch immer versucht haben, nicht von mir zu verheimlichen, aber so, ja, was nützt das, irgendwie einem neunjährigen Kind zu erklären, was gerade in der Welt passiert, was sie ja selber nicht begriffen haben. Ne? Also wir haben das halt, wie gesagt, vor ein paar Jahren mal thematisiert und natürlich haben sie das damals im Fernsehen gesehen und dann auch von den, damals waren wir in Ägypten schon von den Arbeitskolleginnen und Freundinnen gesagt, komm Mensch und euer Land und jetzt werdet ihr vielleicht wieder ein Deutschland und das war für die so, ach du Scheiße. Ne? Also so, es fiel ja auch der Arbeitgeber weg. Also es war einfach komplettes Chaos. Mein Vater meinte dann auch, dass dann in diesem November 89 in diesen Auslandsvertretungen halt echt die Hölle los war. Also da wurden Akten vernichtet, da haben Leute irgendwie Sachen noch verscherbelt gegen US-Dollar, haben da versucht, irgendwie halt ihren Arsch zu retten. Darf man eigentlich fluchen bei euch?
Ja, darf man.
Ach so, unbedingt. Ja.
Genau, also das war eine wilde Zeit und ich bin eigentlich froh, dass ich das als Kind irgendwie gar nicht so geschnallt habe, weil das hätte mich wahrscheinlich echt irritiert und traumatisiert vielleicht.
Und als ihr dann zurück wart, ganz großer Umbruch. Ich habe die Frage vorhin schon mal gestellt, als es darum ging, wie ihr oder wie du so in den Heimatferien empfangen wurdet. Gab es dann in dieser Umbruchzeit irgendwelche Ressentiments euch gegenüber, weil ihr ja schon so ein bisschen so zu den Bösen gehörte, sage ich jetzt mal so ein bisschen überspitzt. Ne? Also es gab ja, oder so haben wir das im Westen wahrgenommen, dass es im Grunde die Linientreuen gab, die mehr oder weniger so die Unterdrücker waren, sagen wir es jetzt mal so. Und diejenigen, die quasi die Opfer waren und unterdrückt wurden, ne, so gab's ja die Guten und die Bösen. Und ich würde jetzt mal sagen, dass deine Eltern da also jetzt mal diese sozialistischen Idealismus an die Seite gelegt, dass die aber jetzt mal, wenn man es mit einem groben Pinsel malt, dann auf der nicht mehr so geliebten Seite standen, will ich jetzt mal
formulieren. Gerade in der Nachwendezeit.
Gerade in der Nachwendezeit. Daher die Frage, gab es da dann irgendwann so eine Ausgrenzung oder Anfeindung oder irgendwas?
Nein, weil ich glaube, diese klare Linie, die du wahrnimmst oder da siehst, gab es nicht.
Ja, also das ist schon interessant.
Also meine Eltern zwar diesen Staat, der dann nicht mehr existierte, ja, sie waren Angestellte dieses Staates, sie haben auch die Grundwerte dieses Staates, nicht die eigentliche Politik, ne, das muss man ja auch immer noch mal trennen, für sich auch geschätzt und gelebt. Deswegen waren aber meine Eltern nicht Unterdrücker. Also ich glaube, meine Eltern haben nicht nur in unserer doch recht weitläufigen Familie, sondern auch im Ort, auf der Arbeit, im Freundeskreis einfach auch ein grundehrliches und gutes Verhältnis immer zu allen gehabt und ist nicht so, dass wir irgendwie, also dass ich sagen würde, okay, in den 80ern waren wir noch mit diesen Leuten befreundet und danach haben wir die nie wieder gesehen. Mhm. Ja, also so, das ist ja eher so eine, auch aus kindlicher Perspektive, wenn so ein Bruch stattfindet zwischen Erwachsenen, dass dann jemand da ist und dann ist es nicht mehr. Also das war es auf jeden Fall nicht. Also im Gegenteil, mein Vater ist ja in dem Betrieb, in dem er angestellt war, war er weiter. Der wurde dann später aufgekauft und war dann auch Geschäftsführer. Also er war da auch immer weiter beschäftigt, hat immer noch mit denselben Menschen gearbeitet, unter anderem System, unter anderem Voraussetzungen. Und also dass man da angefeindet wurde oder so, habe weder ich als Kind, obwohl ich ja als Kind auch sehr linientreu erzogen wurde.
Ja, Kinder spüren das ja auch. Aber es ist ja gut, wenn du das so sagst, also dass es nicht so schwarz-weiß war. Das, also sehr interessant so zu hören. Und jetzt reden wir mal ganz kurz so von der Nachwendezeit. Du hast schon gerade gesagt, großes Chaos, keiner weiß so richtig, wo es hingeht, irgendwie Arbeitgeber weg.
Ja, wir sind ja auch in der Zeit, wo man dann jetzt auch von den inzwischen von Baseballschlägerjahren redet, ne? Also gerade Sachsen ist ja schon auch nach wie vor ein spezielles Land wieder oder
was genau, wieder.
Und so oder wieder, genau. Aber was, das heißt, du bist dann irgendwie so Anfang 10, 11, 12, 13, da kriegt man ja schon einiges mit. Du hast schon gesagt, ne, irgendwie da, also dann ein bisschen alternativ auch schon, was halt, wie gesagt, Anfang der 90er haben wir diese Grunge-Geschichte gehabt. Das heißt, irgendwie war entsprechender Look auch. Das ist Wenn du es auch diese ganzen Diskussionen jetzt in den letzten Jahren so zum Thema Baseballschlägerjahre waren, was verbindest du damit? Hast du was mitbekommen? Gab es irgendwie auch die ganzen Geschichten? Weil ich meine, das haben wir ja irgendwie alle irgendwie so ein bisschen mitgekriegt. Ich meine, du warst noch ein Ticken jünger, aber was verbindest du damit?
Ich meine, ich bin 79 geboren, Ende 79 geboren. Ich irgendwie Kontakt zu, sag ich mal, einer alternativen Jugendkultur hatte, da war ich ja selber schon 14, 15, Richtung 16. Habe mich halt dadurch, dass ich aufs Gymnasium in Oberwiesenthal gegangen bin, sehr viel in Oberwiesenthal aufgehalten, Jugendclub damals und die berühmte Skateboard-Action da. Und ich habe gerade gestern noch mit einem Freund telefoniert dazu, weil Oberwiesenthal, und es war ein bisschen Außenseiter, was diese ganze Baseball-Schläger-Jahre-Geschichte angeht. Also es gab da nicht sehr viele Faschos, nicht sehr aggressive Faschos. Und da war halt die alternative Kultur größer und präsenter. So. Mhm. Aber natürlich war uns ab einem gewissen Alter auch bewusst, wo die Ecken sind, wo man sich als Kind mit, wie ich damals, quietschroten Haaren nicht hintrauen sollte oder nicht alleine hintrauen sollte. Ja, also das war halt, wenn man halt in den
Das waren Kreis, quasi für euch eher sozusagen so No-Go-Areas. Aber
genau, das waren so No-Go-Areas.
Nicht, also in Oberwiesenthal nicht. Und ihr,
in Oberwiesenthal wusste, selber.
Es gibt eine Gefahr da draußen irgendwo, aber die ist halt 12 Kilometer entfernt. Und deswegen, wenn man da nicht hingeht, ist auch halbwegs easy.
Naja, was heißt einfach easy? Also man blieb ja nicht nur in seinem Dorf. Ne? Also man wollte ja auch mal irgendwie raus und da war halt Annaberg, Buchholz als Kreisstadt auch super einfach zu erreichen mit dem Bus. Und also ich habe halt damals quietschrote Haare gehabt. Die Haarfarben gab es halt nur dort. Dann musste man dort in den Szeneladen gehen, der auch ein bisschen links und Richtung Punkrock und Hardcore teilweise auch schon war. Aber man wusste halt zum Beispiel, dass so Ecken wie der Busbahnhof. Ja, mhm. Da haben sich immer Faschos getummelt. Und das zog sich halt die kompletten 90er auch so durch. Und man wusste dann einfach auch, man steigt lieber an der anderen Haltestelle ein oder geht halt wirklich nur, wenn man weiß, der Bus fährt 50, geht man 48 hin und steigt in den Bus und hofft,
dass... Wartet da nicht eine halbe Stunde.
Wartet da nicht eine halbe Stunde, versucht irgendwie nicht aufzufallen. Und natürlich wussten wir auch, später als dann so die Freundeskreise, wenn da irgendjemand ein Auto hatte und man fuhr halt auf Konzerte oder in die Disco irgendwo hin. Man war ja in den 90ern, also wir zumindest waren halt extrem viel unterwegs. Also jedes Wochenende irgendwo mindestens einmal irgendwo hingefahren, immer wo was los war. Und das war halt schon klar, dass in manchen Ortschaften der Anteil von Faschos, die auch extrem gewaltbereit sind, wesentlich höher waren als in unserer kleinen Bubble, die wir da
hatten. Das heißt, als Gefahr habt ihr schon, als reale Gefahr habt ihr schon wahrgenommen, ne?
Okay. Absolut, ja.
Aber gab es auch irgendwie Zusammenstöße, richtige Konfrontation oder war es einfach so eine latente Gefahr?
Ich selber nicht, nicht bewusst. Ich weiß nur, wir waren irgendwann, das muss so 97 gewesen sein, waren wir in Schopau bei einer befreundeten Band. Die haben da gespielt in ihrem Proberaum und wir waren, keine Ahnung, 8, 10 Leute aus diesem Oberwiesenthaler Kreis. Wir hatten da auch 13, 14-Jährige dabei. Ne? Übers Wochenende haben da Party gemacht und da hieß es auf einmal so, oh shit, da oben an der, keine Ahnung, Disco, Tankstelle, irgendein Treffpunkt.
Ja, Tankstellen waren es ja oft gerne, ne?
Genau, sammeln sich die Faschos. Und wir haben das halt damals so, aha, okay, was passiert da jetzt? Und die so, naja, wenn die jetzt hierher kommen, dann schlagen die hier alles kurz und klein und dann müssen wir kämpfen. Und also ich habe das in dem Moment auch nicht so wahrgenommen, das weiß ich halt nur, dass die anderen, die dabei waren, für die war das so, what? Da kommen jetzt echt Faschos nur hierher und machen alles kurz und klein. Und ist dann nicht passiert, aber da war uns dann als diese Oberwiesenthaler Gang irgendwie das auch ein bisschen bewusster, was auch für eine Gefahr das ist, dass das nicht nur irgendwie mal so besoffener auf dem Bierfest, wo mal ein paar Schellen ausgeteilt werden, sondern nein, die kommen hier mit Stöcken, mit Ketten und wer weiß was noch.
Oberwiesenthal ist ja, ich weiß nicht, ich glaube, wir können das nicht unterstellen, dass alle HörerInnen wissen, was Oberwiesenthal ist. Ne? Oberwiesenthal ist ja tatsächlich so ein, also ich würde aus heutiger Sicht eigentlich sagen, das ist schon so ein kleiner Tourismusort, ja. Es liegt mitten im Erzgebirge. Das ist heute ein richtig, jetzt nicht alpin, aber schon ein großes Skigebiet, kann man so sagen. Im Sommer kann man da Bergwanderungen machen. Das ist schon auch
das, ne?
Schön, ist schon eine Idylle auch, ne? Und ein kleiner süßer Ort. Wie viele von euch, sage ich jetzt mal so, Underground Kids gab es denn damals da überhaupt?
Ja. Also so zwischen 30, 40 waren wir bestimmt. Und also wirklich auch ein großer Altersrange. Also wir hatten da wirklich welche, die mit 12, 13 irgendwie schon mit im Jugendhaus abhängen. Wir hatten 20-Jährige, die vielleicht jetzt nicht so die super Punkrocker waren, aber die hatten halt ein Auto und hatten auch Bock zu fahren und haben uns dann zu irgendwelchen Konzerten gefahren, wenn wir ihnen den Eintritt bezahlt haben. So, also wenn man das alles so zusammenzählt, werden es vielleicht 40, 50 gewesen sein. Ungefähr, ja. Es schwankte auch immer. Ne? Also die Szenen waren ja auch fließend. Also wir hatten auch Freunde und auch, ich habe auch immer noch Freunde und auch später dann Freundeskreise, die ganz andere Musik gehört haben und da überhaupt keinen Zugang zu Punk haben. Aber weil man halt andere Gemeinsamkeiten hat, ist man miteinander befreundet.
Sag mal, irgendwie, wir befinden uns ja ganz im Osten der Republik dann. Das kam da dann auch, also war das auch, gab es da eine was gab es da an eigener Szene, an eigenen Bands? Ich meine, Tschechien ist nicht, also Tschechoslowakei damals ja noch nicht weit gewesen. Polen auch nicht so super weit eigentlich, oder?
Nee, ist alles.
Ja, naja, doch, nach Polen ist ein ganz schönes Stück.
Da muss man dann machen, weit im Norden noch.
Also
gab es da viel Austausch? Also hast du irgendwie, waren frühe Konzerte, die du gesehen hast in Sachsen, waren das wirklich eher dann auch so sächsische Bands oder kamen die aus der ganzen Ex-DDR? Waren das aber auch Westbands? Was kam da schon in der Zeit so mit der 90er?
Also ich habe mich tatsächlich eigentlich immer nur für englischsprachige Bands interessiert. Die mussten jetzt nicht per se irgendwie aus den USA kommen. Gab ja auch einige deutsche Bands, die Englisch gesungen haben. Aber ich persönlich habe halt mit Deutsch-Punk nie wirklich viele Berührungspunkte gehabt. Man ging natürlich irgendwann auch mal zu solchen Konzerten, weil einfach nichts anderes da war und man Bock hatte, irgendwo hinzugehen und Leute zu treffen. Und wenn dann eine Band spielte, die so einigermaßen annehmbare Musik machte, dann fuhr man da halt hin. Es gab eine ganze Menge Local Bands und man hat sich auch ständig untereinander besucht. Also es gab auch Oberwiesenthaler Bands.
Das war die beste Oberwiesenthaler Bands.
Oh mein Gott.
Oder hörbar.
Also das war natürlich Death Doesn't Care.
Okay, klingt nach Hardcore.
Es war im Fatrack-Stil.
Oh, okay.
Also Punkrock. Genau. Und man hat auch enge Kontakte gehabt zu anderen Spots. Ne? Mhm. Also gerade so in Zschopau gab es sehr viel Punkrock und auch Hardcore. Dann später Liechtenstein, was bei Zwickau liegt, kleiner Ort. Und man hat, oder im oberen Erzgebirge, Johann Georgenstadt hat eine eigene Szene, hat es auch immer noch. Die sind sehr, sehr hardcore-lastig. Alles, was so Sick of It All und Agnostic Front fanden die super. Und ansonsten hat man sich sehr viel, oder ich habe mich sehr viel an auch großen Shows orientiert, was damals in Chemnitz stattfand, auch in Leipzig, im Coney Island.
Wie weit ist das entfernt gewesen? Schon eine ganze Ecke, ne?
Ja, ja, also Chemnitz eine Stunde Fahrt, ja, okay. Und ja. Leipzig 2 Stunden, okay. Damals. Ja, mittlerweile geht es ein bisschen schneller.
Ja, ja.
Aber damals fuhr man so 2 Stunden und man hat halt, wie ich schon erwähnt, dann irgendjemand, der ein Auto schon hatte, bestochen, dass der da auch hinfährt, wenn man die Band sehen wollte.
Und wie ist das zu euch so? Wie sind die Informationen so zu euch durchgesickert? Woher wusstet ihr damals eigentlich, was so wo abging?
Es gab sehr viel Printmagazine, kleinere, also Fanzines, aber auch die Clubs selber haben, ich habe da auch noch eine ganze Menge, so kleine Flyer eigentlich, ne? Was so Monatsflyer.
Ja, ja.
So. Okay. Und wenn du halt einmal da warst, hast du dir alles mitgenommen, was da drum lag und dann zu Hause erstmal aussortiert, was ist das? So, ja, und da spielte natürlich auch Rockabilly und da spielte auch Hip-Hop und dann hat man sich halt das rausgesucht, was man gut fand und dann versucht bis dahin irgendwie einen Fahrer zu organisieren. Und ja, also mein größtes Glück war, dass ich halt tatsächlich relativ schnell den Führerschein hatte und ab da war dann jedes Wochenende.
Ist es dir eigentlich jemals in den Sinn gekommen, selber eine Band zu machen?
Nee, nie.
Warum nicht?
Ich weiß es nicht genau. Also ich bin selber unmusikalisch. Meine Familie ist überhaupt nicht musikaffin. Ich habe nie ein Instrument gelernt, fand es auch nie spannend. War jetzt für mich
uninteressant. Gab es das in deinem Umkreis?
Ja, klar. Ich hatte Freunde, die in der Band waren.
Du hast schon erzählt, ihr wart jedes Wochenende, du warst jedes Wochenende unterwegs, Shows hier und da. Kannst du dich noch erinnern, überwiegend für dich mehr so englischsprachige Sachen. Kannst du dich noch an irgendwelche Schlüsselshows so erinnern, wo du sagen kannst, boah, die und die, da und da, die haben dich ganz besonders so geprägt oder dein Lebensspirit, sagen wir jetzt mal, damals besonders repräsentiert oder auf den Punkt gebracht?
Also zum einen meine erste Clubshow tatsächlich, das war 96, da haben Battery, Warzone, Damnation und ich glaube Backfire in Chemnitz gespielt und es war ein Tag vor meinem Geburtstag und wir haben einen Freund halt überredet hinzufahren, in den Eintritt ausgegeben und zwei Bier und haben da, weil wir diese Band sehen wollten und ich kannte da so Hardcore jetzt noch nicht so wirklich oder beziehungsweise war so Agnostic von Sick of It All, Madball und ich weiß noch, dass ich irgendwie da stand mit einer Freundin und Warzone hat gespielt und ich gucke diesen Schlagzeuger an und denke mir so, boah, was hat denn der eigentlich für ein krasses T-Shirt an? Meine Freundin, ich glaube, der ist tätowiert. Und er war halt so, ja, also es ist erstmal so einen völlig zu tätowierten Menschen zu sehen. So,
boah, enges T-Shirt, total bunt.
Ja, total bunt. Und dann schwitzt er dadurch. Ja, also das war so ein Schlüsselmoment, einfach Hardcore war geil. Also es war laut, es war brollig. Das hat mir total zugesagt.
Da gab es ja keine Frauen so, ne, auf der Bühne, oder?
Nein. Also ich habe mich zwar schon sehr früh an weiblichen Bands, ja, also da Interesse gefunden, die waren aber nie auf Tour. Also das ist auch so eine Sache oder sehr wenige. Ne? Also Tilt ist zum Beispiel so ein Ding, die haben 99 in Chemnitz gespielt, das war auch so ein Moment, so boah, endlich mal, ja, eine Frau auf der Bühne. Mhm. Aber ansonsten waren es tatsächlich wirklich wenig Fans, weibliche Fans und noch weniger Frauen auf Bühnen. Ja, definitiv. Ach so, und dann mein zweites wirklich prägsames Konzert in den 90ern war Shelter tatsächlich. Mhm. Also 98 haben die auch in Chemnitz damals gespielt und es war ein Wochentag und ich hatte halt schon ein Auto und bin hingefahren. Meine Eltern haben auch mir total viel Freiheiten gelassen, ob das immer so gut war, weiß ich auch nicht. Aber ich war dort und ich fand das auch total faszinierend und die hatten dann, da war halt von den Local Hare Krishnas da irgendwie auch noch so ein Stand mit Infomaterial und irgendwelchen komischen Süßigkeiten, veganen Süßigkeiten. Und ich war so krass, okay, das verstehe ich jetzt irgendwie auch überhaupt nicht, weil ich nie einen Zugang zur Religion hatte.
War das die Tour mit 108 eigentlich oder die danach?
Danach, glaube ich. Also 108 habe ich, glaube ich, nie gesehen. Ja. Und ich weiß noch, dass das Konzert auch ziemlich prägsam war. Ich war, glaube ich, auch alleine dort und hatte am nächsten Tag auch Schule. Das war mein Abiturjahrgang. Und ich weiß noch, dass ich die Schule geschwänzt habe und im Auto nachgeschlafen habe, weil ich erst um 1 oder 2 nach Hause gekommen bin.
Aber wie sehr hast du dich damals so... Was war das damals für dich? Was war das so eine... Hast du dich als Teil der Szene gefühlt? Warst du einfach nur Musikfan? Was war dir wichtig? Ging es dir, also, um was ging es dir da?
Also auf jeden Fall um die Musik. Mich hat die Lautstärke, diese Art zu singen, ja, also Englisch fand ich super faszinierend, die Menschen zu sehen, die Charaktere zu sehen. Und natürlich, klar, war es auch cool, wenn man da Leute kannte und sich irgendwie Leute halt immer wieder getroffen haben bei Veranstaltungen. Und ja, ich habe mich als Teil dieser Szene gefühlt und tue es auch mal noch. Ja.
Waren da Inhalte für dich auch, haben da auch eine Rolle gespielt? Also hast du dich auch tatsächlich mit Texten und sowas auseinandergesetzt oder war das mehr so ein allgemeines Gefühl, zu dieser großen Gruppe so dazu gehören zu wollen?
Also ich muss sagen, dass ich, ich glaube, bis in die Anfang 2000er, also weder Platten, Schallplatten, noch großartig CDs selber besessen habe. Sondern für mich gab es halt immer dieses Live-Erlebnis und ich sehe die Bands live und da habe ich natürlich irgendwie fast nichts verstanden. Wenn man dann sich mal CDs ausgeliehen hatte oder halt Freunde CDs hatten, dann hat man sich das durchgelesen und da sich versucht, irgendwie einen Reim draus zu machen. Mal mehr, mal minder hat man verstanden, worum es wirklich ging. Ne? Also es war ja nicht jede Band auch straightforward. Es gibt ja auch viele Metaphern oder so. Mhm. Warum ist die Katze jetzt so fett? Und ja, also dann später kam natürlich, war auch irgendwie klar, dass also man hat so gewisse Grundwerte und es geht auch um Dinge. So, ne? Das sind jetzt hier keine Schnulzen, die die singen.
Mhm. Und wie normal oder wie irritierend hast du das empfunden, dass da so wenige andere Mädchen, sage ich jetzt mal, junge Frauen damit dabei waren?
Das fand ich damals gar nicht irgendwie so ungewöhnlich. Also es war halt damals tatsächlich so, wenn man als Mädchen, egal in welcher Szene, also das war auch beim Hip-Hop damals so, oder keine Ahnung, was gab es noch, Techno, Metal, man war die Freundin von. So, man war die Freundin von irgendjemanden. Man hat irgendwie den Pullover gehalten, während der Freund da im Moshpit war oder so. Das fand ich immer irgendwie ziemlich blöd, weil ich immer meinen eigenen Kopf hatte und einfach gemacht habe, was ich wollte und meinem Freund oder damaligen Freunden halt meine Pullover in die Hand gedrückt habe. Aber es waren nicht sehr viele Frauen. Ich habe aber auch damals nicht sehr viele Frauen vermisst. Ja, also weil meine engen Freundinnen musikalisch sich dann woanders orientiert haben und das war auch okay. Also man war da ja auch dann so ein bisschen privilegiert, weil man auf einmal die Bands auch kannte und auch ich bin auch sehr viel alleine zu Konzerten gefahren, ne? Also unabhängig von, als ich dann den Führerschein hatte, also von Freunden, Freundschaften war für mich die Musik da der treibende Punkt.
Klingt so, als ob das war halt so und hatte ich damals nicht so gestört. Wie siehst du das jetzt wie siehst du jetzt 25, 30 Jahre später? Also was hätte also eigentlich anders laufen können oder, also sollen auf jeden Fall? Und wie siehst du das auch? Also nee, mach das erstmal, sonst kommen wieder so viele Fragen auf einmal.
Also na klar, jetzt so im Nachhinein und gerade auch aus der, Bewegung der letzten Jahre und diesem Diskurs im Punk, über Frauen im Punk. Ich finde es wahnsinnig schade. Also ich fand es schon immer schade, dass die Bands mit Frauenanteil oder reine Frauenbands damals nicht gespielt haben. Also die kamen erst in den 2000ern, ne? Obwohl die auch schon länger existierten. Ne? Woran das lag, weiß ich nicht. Ne? Also das sind so, haben die Booker sich damals nicht dafür interessiert oder hatten ja, die Bands vielleicht
auch... natürlich auch nicht, ne? So rein oder, ganz reine Frauenbands waren auch einfach sehr...
Also Babes in Thailand, L7, The Donnas.
Die waren sicherlich da.
Donnas waren das erste Mal 2005 oder 2003. Und im Punk-Bereich ja, waren halt einfach nicht sehr viele. Ich finde es einfach schade, weil ich glaube, das hätte auch noch viel mehr ausgemacht, um andere Mädchen und in meinem Alter damals anzusprechen, die das jetzt nicht nur machen, weil sie irgendwie einen Typen haben, der die Musik hört. Ja, ich bin froh, dass es jetzt nicht mehr so ist.
Ist schon sehr anders, ne?
Auf jeden Fall, jeden Fall. Das ist doch großartig gerade.
Obwohl, es ist interessant, dass du es ansprichst. Je mehr ich drüber nachdenke, also in der Grunge-Zeit gab es ja tatsächlich schon eine ganze Handvoll von reinen Frauenbands, wie du gesagt hast, L7, Hole.
Ist Hole eine reine Frauenband gewesen?
Ja.
Ah, okay. Ich habe die nie gehört.
Also in den USA generell,
Team
also
Drash.
Gerade.
War Teen Drash nicht auch eine reine Frauenband?
Ja, ja.
Also in USA, gerade Westküste, gab es halt wirklich schon auch in den 80ern, 90ern viel mehr Frauen. Mhm. Warum die nicht nach Europa damals gekommen sind, who knows. Aber das hat auf jeden Fall hier gefehlt. Ja. Aber ich habe das tatsächlich, als ich in den USA oder öfters in den USA dann war, gemerkt, wie viele Frauen dort auch auf Konzerten sind, auf Festivals. Ne? Also da gehört es oder gehörte es viel, viel eher schon einfach dazu. Das war normal.
Okay, machen wir mal einen kleinen inhaltlichen Sprung. Du hast dann, wir sind jetzt inzwischen ja auch schon, du hast eben erzählt, du hast jetzt Abitur, hast ein Auto sogar schon, kannst rumfahren. Du hast dann irgendwann angefangen zu studieren. Du hast insgesamt, so viel können wir vorwegnehmen, mit 3 Studien angefangen.
Und nie abgeschlossen.
Ja. Das wäre jetzt der nächste.
Noch nicht. Das kann alles noch kommen.
Das wäre jetzt der nächste Satz von mir gewesen.
Du bist ja auch noch jung.
Das stimmt. Aber fang doch mal erstmal an. Du bist dann weggegangen aus Oberwiesenthal und wolltest studieren. Führ uns doch da mal rein. Und was dich da getrieben hat.
Also das Naheliegendste war Chemnitz. Nicht weit weg, ne? Kann man immer schön am Wochenende bei den Eltern den Kühlschrank leer machen und die Wäsche hinschaffen, kann es aber trotzdem jederzeit aufs Konzert gehen. Und ich habe also ein richtig schlechtes Abi hingelegt.
Wie schlecht ist denn richtig schlecht?
Ja, genau.
Oh Gott, was hatte ich denn? 3 oder so?
Das ist nicht so gut.
Das ist nicht so richtig gut.
Ne? Nee, das war richtig. Also ich war auch, mich hat so die Abiturzeit super angenervt. Ne? Also
ja, da warst du auch Schelter bis in den frühen
Jahren. Ja, eben. So. Nee, ich wollte eigentlich auch gar nicht Abitur machen. Meine Eltern und meine damalige Lehrerin haben mich dann quasi überredet, das doch zu versuchen. Und ja, dann hatte ich halt das Abi in der Tasche, war heilfroh, weil irgendwie Schule war überhaupt nicht so mein Ding. Und dachte mir so, na gut, was machst du jetzt? Keine Ahnung. Fängst halt an zu studieren. Was interessiert dich? Was bist du für ein Mensch? Ja, Politik. Also Politikwissenschaften war für mich halt auf jeden Fall schon klar. Ich habe mich schon frühzeitig politisch interessiert.
Was heißt denn das? Hast du dich erst irgendwas definiert? Warst du für dich Sozialistin, Anarchistin oder einfach nur basisdemokratisch? Was hast du dich irgendwie damals schon?
Also dadurch, dass das halt in den 90ern und so Nachwendezeit natürlich auch, ne, also wenn man sich da im Osten als Kommunist bezeichnet hat, das kam jetzt, glaube ich, nicht so gut an. Und das wollte ich jetzt auch nicht sein. Ne? Also man wollte ja sowieso das sein, was man irgendwie vorgelebt bekommen hat oder ne, so die Prägung aus der Kindheit ablegen und so ein Rebell sein. Allerdings habe ich mich wirklich immer sehr für Umweltthemen interessiert, für politisch unterdrückte Menschen. Also wann war das? 95, 96, ja, gegen Brent's Bar Versenkung protestiert. Ich habe Unterschriften gesammelt gegen die Atomtests auf Mururoa Atoll. Wir hatten irgendwie so einen kleinen Kreis. Wir haben Müll im Wald aufgesammelt und also das so ne dieses linke ökologische war schon immer ein Thema. Natürlich Frauen Biografien sowas wie Clara Zetkin, Rosa Luxemburg, Marie Curie, das fand ich unglaublich interessant, starke Frauen als Role Models. Und da war für mich klar, ich studiere Politikwissenschaft. Und,
aber das klingt so nach reinem Interessenstudium erstmal, ohne irgendwie damit mache ich dann genau das und das im Kopf so, sondern
genau,
fällt also quasi nichts Besseres ein und das ist das Nächste, was irgendwie.
Nee, fällt nichts Besseres ein. Also nee, ich fand es einfach super interessant. Also für mich war klar, Politikwissenschaft ist das, was mich interessiert.
Ja.
Und Chemnitz hat das ohne NC damals alles angeboten. Das war natürlich.
Das kam dir natürlich gelegen mit so einem
Abi. Kam mir gelegen und dann habe ich mit zwei Schulfreundinnen eine WG gegründet. Und ja, dann aber halt relativ schnell gemerkt auch, also so, ja, also Studium ist ja doch irgendwie wie mit Schule und so. Und man knallt sich am Anfang des Semesters den Stundenplan pippepacke voll und dann verliert man, also ne, merkt man so, ah nee, das Thema ist jetzt noch nicht so interessant und das ist nicht so interessant. Und ach, und da ist ja übrigens noch ein Konzert. Und das ist
dann
ja
doch spannender irgendwie, ne?
Genau.
Genau, und dann hast du auch, um das vorwegzunehmen, gleich nach einem Jahr gleich ein Urlaubssemester eingelegt.
Nee, zwei Jahre waren es, glaube ich.
Man, dann hast du es uns.
Also ich habe angefangen 98, Wintersemester 98 und ich glaube dann.
Ist auch egal, ein Jahr, zwei Jahre. Auf jeden Fall, ja. Du hast dann relativ schnell gleich ein Urlaubssemester angefangen, back to Oberwiesenthal, und hast da denn die Leitung des Jugendhauses übernommen.
Genau, also wir hatten ein selbstverwaltetes Jugendhaus. Wir hatten eine Sozialarbeiterin, die Stelle wurde dann nicht weiterfinanziert und dann war für uns in diesem Dunstkreis halt klar, wir machen das einfach selber. Ne? Also wir brauchen das als Anlaufstelle für Nachmittagsaktivitäten. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann mache ich das so. Und da haben wir dann auch Konzerte veranstaltet. Genau. Und das war für mich wesentlich spannender, als jeden Tag in der Uni zu sitzen.
War das bezahlt oder lief das pro bono? Nee,
das war nicht. Das war alles Ehrenamt.
Ja. Okay, das heißt, du hast noch quasi bei deinen Eltern weiter gewohnt und hast dann Ehrenamt.
Nee. Ich bin quasi gependelt. Ich glaube, wir haben das uns auch geteilt mit diesem Jugendhaus. Das weiß ich nicht mehr ganz so genau. Ich war sehr viel damals dort, auch durch meinen damaligen Freund. Aber ich habe immer noch in Chemnitz eine Wohnung gehabt und dann auch immer nebenbei noch gearbeitet. Also das mein Kinderzimmer wurde relativ schnell zu einem Büro umfunktioniert.
Was hast du gearbeitet?
Alles Mögliche. Also ich habe.
Was war der beschissenste Job, den du hattest?
Und der Beste.
Und der Beste. Wir wollen nicht mal so negativ sein.
Nein. Ja,
also der beschissenste, der war dann so in den 2010ern, glaube ich, habe ich mal 3 Tage Marktforschung gemacht hier in Berlin bei irgendeinem Umfrageinstitut. Ein seriöses eigentlich.
Das klingt jetzt gar nicht so beschissen. Warum war das denn so beschissen?
Oh, ich fand das furchtbar. Also ich meine, das war halt schon die Zeit, wo die meisten Menschen kein Festnetz mehr haben und man hat halt tagsüber Leute angerufen und sie nach
möglichen.
Nee, so. Geht ja nicht. Ne? So. Also Umfragen sind immer nur über Festnetztelefone.
Ach so.
Ist auch immer noch so. Und da hat man natürlich immer gar nicht mehr so die repräsentative Mehrheit. Und dann
nur die Rentner halt eigentlich.
Genau, man hat da irgendwelche Omas, Opas dran und fragt die irgendwelchen Blödsinn, welchen Fernsehsender und wie sie zu irgendwelchen Politikern stehen. Und ich fand, mir tat das so leid, da so Leute anzurufen und die so, ach, das ist ja so schön, dass mal jemand sich hier meldet. Und ich dachte, oh Gott, wie furchtbar. Ja, und dann hatte ich immer so einen Supervisor im Ohr, der mich immer irgendwie zusammengeschissen hatte, wenn ich da von meinem Leitfaden abgewichen bin und irgendwie halt so Smalltalk gemacht habe mit den Leuten. Und das fand ich ganz furchtbar. Das war, glaube ich, mit Abstand echt der bescheidenste Job.
Und bester Nebenjob so?
Tourmanager? ich habe viele tolle Sachen gemacht.
Abseits des Musikbusiness, komm.
Abseits des Musikbusiness. Ich habe geputzt. Ich habe sehr viele Jahre geputzt.
Und das fandst du gut?
Besser jetzt
das
als
super.
Umfrage?
Ja. Krass. Also das war selbstbestimmt über meine Zeit. Gutes Geld.
Muss man nicht, wenn man Putzjobs macht, wird einem nicht gesagt, hier, jetzt hast du 3 Stunden Zeit und dann muss es sauber sein?
Aber ich habe das ja selber mit denen immer abgesprochen, an welchem Tag mache ich das und so. Ne? Also Klar war, okay, bei den einen alle 2 Wochen, bei den anderen alle 4 Wochen, aber man hat sich da dann abgesprochen, wann das halt passte. Oder halt, die eine hat eine Party gemacht und mich angerufen, kannst du kommen? Ja, klar. So. Ja, also dieses Selbstbestimmte, ich hatte da meine Ruhe, ich konnte Musik hören, habe halt körperlich auch gearbeitet, was ich ganz toll fand und immer noch finde, körperliche Arbeit. Und ja, gut verdient, auf Rechnung gearbeitet.
Was hast du da so verdient beim Putzen pro Stunde?
Also ich glaube, damals waren es zwischen 12 und 15 Euro die Stunde.
Das ist für, wie lange ist das her? Das ist tatsächlich gut für die Zeit.
Wie lange ist das her? 10 Jahre?
Ja.
Gut. Ungefähr.
Nicht schlecht, ne? Mhm.
Genau. Also
ich
kann
zum nächsten Studium schon mal kommen. Islamwissenschaften in Berlin. Mhm. Das ist richtig,
ja.
Ne?
Ja.
Why?
Why not? Habe ich mir gedacht.
Das hat nichts mit Religion zu tun.
Nee, also es ist ja Wissenschaft. Ne? Also es ist ja nicht...
Ja, stimmt.
Islamische Studien. Oder heißt das jetzt vielleicht sogar so?
Nee,
tatsächlich, aber dieser, dadurch, dass wir auch wirklich quer durch die 90er immer wieder in Syrien waren, ich sehr viel mit diesem Land, dieser Sprache und den Menschen verbinde, fand ich das super interessant. Ich hatte damals herausgefunden, dass halt an der FU, Freie Uni Berlin, als ein Studienfach gibt, das heißt Islamwissenschaften. Und dachte ich, boah, das ist super interessant und vor allem in Kombination mit Politikwissenschaften, was ich ja schon studiert habe. Und generell fand ich halt Chemnitz damals auch ziemlich langweilig und bin dann relativ Hals über Kopf nach Berlin gezogen. Bin so naiv, wie ich war, zur FU gefahren, habe gesagt, hallo, ich möchte mich hier einschreiben für Islamwissenschaften und Politikwissenschaften. Und da hieß es so, ja, Islamwissenschaft kannst du machen, aber Politikwissenschaft, ne, hier Otto-Suhr-Institut, da hast du Wartezeiten von 8 Semestern. Und ich so, 8 Wartesemester, ja. What the hell? Ja, und habe mich dann, glaube ich, im Nebenfach für irgendwelchen anderen Quatsch eingeschrieben. Das wurde mir auch so, ja, such dir was aus, weißt du, so, ist doch egal. Und Islamwissenschaften 2001 angefangen, vor dem 11. September. Es war halt echt ein Freakfach. So. Es waren
unheimlich
kleines Institut, super wenig Leute. Und auch eher so Leute, die das halt so aus Leidenschaften machen wollten, da wirklich halt forschen wollten. Und erst nach dem 11. September, also so in den 2, 3 Semestern danach, kam dann, geil, ne? Da wäre ich mal Experte bei RTL oder NTV, Islamexperte. Und das wurde dann halt relativ schnell überrannt, dieses Institut. Und ich fand es auch, also für mich war das super schwierig, dieses Studium. Jeden Tag irgendwie über eine Stunde pro Strecke an die Uni zu pendeln. Wer die FU in Berlin kennt, die liegt halt total ab vom Schuss. Da ist links und rechts nichts. Und ja, also das war für mich dann auch wieder so ein Punkt, wo ich gesagt, also wo die Motivation massiv sank.
Wie lange hast du das gemacht?
Ich habe meinen also es war damals Magisterstudiengang. Ich habe meine Zwischenprüfung abgelegt, Zwischenprüfungsarbeit geschrieben und bin dann an den Sprachanforderungen gescheitert.
Was muss man denn machen?
Arabisch natürlich, ja, Hocharabisch auf Hochschulniveau. Und ich habe es nicht hingekriegt. Ich habe dann extra noch Kurse an irgendwelchen Sprachinstituten gemacht und es ging nicht. Also ich bin
das heißt aber ein bisschen sprichst du schon.
Ja, es ist ja jetzt auch schon 15 Jahre her. Also ich kann halt sagen, wie ich heiße und dass ich Studentin aus Berlin bin.
Also, okay. Das ist da nicht so
viel, ist nicht viel hängen geblieben. Nee, also um wissenschaftliche Texte auf Arabisch zu lesen, hat das nicht funktioniert. Okay. So. Und dann war 2006 die Entscheidung, du kommst ja jetzt nicht weiter, Und vielleicht willst du auch gar nicht weiter. Und ich habe es halt versucht. Ich habe mich gequält und habe dann festgestellt, es ist einfach nicht meins.
Ja, und aber bin das ist dann, ein ganz guter Punkt nochmal. Ich würde ganz gerne mal einhaken, weil ich würde gerne mal ein bisschen über Syrien reden, weil du jetzt ja, also klar, du warst als Kind da und das hast du ja schon gesagt, dass es damals schon irgendwie für dich irgendwie was, seitdem eine besondere Verbindung da ist. Und du sagst, ihr wart immer mal wieder da, ne?
Ja.
Also,
für mich ist Ines inzwischen so eine Art Syrien-Expertin, würde ich jetzt sagen.
Also ich war das letzte Mal.
Erzähl mal so ein bisschen, was ihr da gemacht habt, also jetzt also auch im Lauf der Jahre, wie du das halt auch, also was sich da aus deiner Sicht in dem Land verändert hat. Und also dann ist ja auch, du bist ja auch unter ganz anderen Voraussetzungen gewesen. Erstens, du warst erwachsen, zweitens gab es ja auch diese ganze DDR-Blase logischerweise nicht mehr. Also was habt ihr da gemacht? Was hast du da gemacht? Und lass das mal so ein bisschen, das damit finde ich immer ganz spannend, was zu hören.
Also wir waren, also meine Eltern und ich, ich glaube, so alle 2-3 Jahre sind wir hingeflogen für, ich glaube, nie länger als eine Woche.
Okay.
Höchstens mal 10 Tage. Also es ist jetzt nicht, dass du dann 3 Wochen Urlaub machst oder so. Mhm. Was ich halt festgestellt habe mit zunehmendem Alter und immer wieder hinreisen, ist natürlich auch so die Veränderungen. Ich habe es in den 80ern als ein wahnsinnig aufgeschlossenes, freies Land empfunden. Wir haben uns da als Mitteleuropäer voll akzeptiert gefühlt, irgendwie, man ist uns freundlich begegnet überall. Und je älter ich wurde und je öfter ich da war, habe ich natürlich auch so die Schattenseiten mitgekriegt. Ne? Also das hat mal ein Professor gesagt, die gefühlte Verschleierungsrate, die zunahm, wie mir dann auch später als erwachsene Frau begegnet wurde. Und das letzte Mal war, glaube ich, auch am prägsamsten. Und das hat auch damals zu einem Bruch für mich mit diesem Land geführt, was ich mittlerweile auch wieder bereue. Ich glaube, das war 2006. Ich glaube, das war nachdem das Studium schon gelaufen ist.
Also du warst Ende 20 oder sowas, warst du?
Mitte 20, genau. Mhm. Und da war ich mit meinem Vater alleine da. Und da habe ich das erstmal so richtig mitbekommen. Ne? Ich als dann blond gefärbte, weiße Frau, selbstbewusst und auch arrogant, wie ich bin und war, natürlich irgendwie vor meinem Vater losgestapft und irgendwie so, ja, von alleine einkaufen gewesen und dort und tralala. Und da habe ich gemerkt, wie diese Gesellschaft halt auf so Frauen wie mich reagiert, und war wahnsinnig enttäuscht.
Wie genau haben die denn auf dich reagiert?
Man wurde angemacht, man wurde angetatscht, man wurde abschätzig angeguckt, ne? Also gerade dieses vor dem Mann gehen, habe ich einfach gemerkt, ich bin Linkshänderin, ja, ganz, ganz schlimm, also dass ich halt irgendwie mit links schreibe, mit links zeige, das war mir da dann erstmal bewusst oder hatte ich das Gefühl, dass das verstärkt negativ aufgefasst wurde. Und hat sich
das wusste ich halt, dass diese Linkshändigkeit so
verpönt. Das wusste ich auch nicht.
Ist krass.
Das ist die schlechte Hand, ne? Also mit der Hand.
Ach ja, mit der man sich auch den Popo abputzt.
Genau.
Ne? Ja, klar.
Genau, also mit der Hand isst man nicht, mit der Hand fasst man niemanden an und so. Ja, und halt, wie gesagt, dieses Frauenbild. Und kann mich halt noch an eine Situation erinnern, als ich dort alleine mit dem Taxi zum Suk, zum Markt gefahren bin, weil ich irgendwelchen Zeug kaufen wollte, Stoffe und Schnulli. Und da halt wirklich auch bedrängt wurde. Also wo mir irgendwie mit Männer hinterherliefen, mich anfassten. Und also es war für mich furchtbar. Das kannte ich so nicht. Und das hat für mich halt auch damals dazu geführt, dass ich dieses Studium auch aufgrund des fehlenden Sprachschatzes abgeschlossen hatte und auch gesagt habe, ich will damit jetzt erstmal nichts mehr zu tun haben. Ich will auch mit dem Land und mit der Kultur erstmal nichts mehr zu tun haben.
Das war es auch das letzte Mal, als du da gewesen bist, tatsächlich.
Genau, das war das letzte Mal, als ich da war.
Wie hast du denn diese ganze, jetzt, die ganzen letzten Jahre wahrgenommen? Also, wenn du schon eine besondere Beziehung zu Syrien hast, ich meine, das ist jetzt, also, Syrien war für mich oder ich glaube für viele ja ein Land, was überhaupt nicht auf dem Radar war, so, ne, bis es halt jetzt, in den letzten Jahren natürlich durch den ganzen Kriegsgeschehen da was total da ist und wir irgendwie alle gefühlt irgendwie wissen, also halbwegs, was da passiert ist. Also, wie war das für dich als jemand, der da gewesen ist, wo du sagst, irgendwie, also hast du so sowas auch ein bisschen kommen sehen vielleicht? Hast du das Gefühl, es hat dich mehr berührt, als es uns alle ja doch trotzdem berührt hat?
Auf jeden Fall. Also als der arabische Frühling stattfand, war ich hellauf begeistert. Also, ne, also als es in Marokko, Ägypten damals losging, habe ich gesagt, oh, endlich passiert da was. Ja, endlich brechen die jungen Menschen da auf und fordern Dinge für sich und Freiheit für sich und Selbstbestimmung. Und mir war natürlich aber auch klar, was das für ein Risiko ist. Ne? Und dadurch, dass ich den Kulturkreis halt ein bisschen kenne als Außenstehende, ja immer trotzdem, war mir auch klar, das wird nicht so einfach jetzt passieren und das wird Rückschläge geben und das kann auch ganz furchtbar werden. Und das ist ja auch dann gerade für Syrien gekommen und das bedrückt mich noch immer, das macht mich auch immer wahnsinnig traurig und wütend drüber nachzudenken. Und es hat allerdings für mich persönlich auch ein, das ist jetzt so charmant ausgedrückt, ist aber doch einen positiven Effekt in dem Moment, in dem den Diskurs, den ich so in den 2000ern mit meinen Eltern ausgeführt habe, über grundpolitische Themen, uns das wieder zusammengebracht hat. Mhm. Wenn meine Eltern dann in ihrem kleinen erzgebirgischen Kaff eine Geflüchteteninitiative aufgebaut haben, so aus dem Nichts heraus, als die ersten Geflüchteten aus Syrien kamen, haben meine Eltern da einfach angepackt und losgelegt. Und das hat dazu geführt, dass wir auch so politisch wieder aneinander angeglichen sind. Also dass auch ihr Weltbild sich verändert hat. Mhm. Weil sie durch ihre politische Prägung und Geschichte natürlich eher so diesen starken Staat, Assad und ne, also diese positive Sicht auf Diktaturen natürlich irgendwie gut fanden. Und das hat sie dann schon verändert, als sie dann gesehen haben, nee, das ist eigentlich gar nicht gut. Und wir sehen jetzt hier gerade diese Menschen, die hierher kommen und darunter leiden, was so passiert.
Mhm. Ich würde gerne noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen, weil das, seit du es erzählt hast, so ein bisschen in mir rumort. Du hast erzählt, dass du da als blonde Frau da in Syrien unterwegs warst, angemacht wurdest, kann man glaube ich so sagen. Mhm. Du hast jetzt den Islam ja nicht nur durch diese praktischen Erfahrungen da vor Ort erlebt, sondern ja auch zumindest ein bisschen auch studiert. Mhm. Ist der frauenfeindlich oder wie würdest du die Stellung der Frau oder die im Islam aus deiner Erfahrung und aus deinem Studium einordnen?
Eckle Frage, finde ich aber auch.
Ja, also ich meine, ich habe das Studium
also das kann jetzt sehr negativ
über 15 Jahren. So, ja, ich habe das Studium vor über 15 Jahren abgebrochen, ne, muss man dazu sagen. Ich muss auch dazu sagen, dass ich die ganze Bandbreite des Islam. Es gibt ja nicht den einen Islam, sondern es gibt ja da sehr viele Abstufungen, wie im Christentum, in der Fülle gar nicht kenne und wiedergeben kann. Ich habe Freundinnen, die muslimisch geprägt sind oder Muslime sind. Ich würde die alles andere als unemanzipiert bezeichnen. Also da möchte ich mich eigentlich gar nicht so irgendwie festlegen, weil ich glaube, ich weiß dazu nicht genug. Für mich ist jede Religion irgendwie total creepy, muss ich halt auch sagen. Also ich mir irgendwie so Dokumentationen über evangelikale Christen anschaue, ja, kommt es mir auch hoch und denke so, what the fuck ist da los? Von daher, ja, skippe ich das jetzt hier.
Finde ich vernünftig.
Ja, also, ich war auch jetzt häufiger auf meinen Reisen in islamischen Ländern, und da wurde mir das von Männern immer auf die Frage irgendwie immer so ein bisschen anders erklärt. Da wurde immer gesagt so, nee, die Frauen haben bei uns, stehen bei uns ganz hoch. Nur wir haben halt so ein bestimmtes Regelwerk, wie die Dinge zu laufen haben. Und in der Öffentlichkeit ist es so, das sind halt irgendwie die Regeln. Aber zu Hause sind ja die Frauen die totalen Chefinnen. Und da haben die Männer überhaupt nichts zu melden. Und auch in dem ganz wichtigen Familienverbunden, da sind die Frauen eigentlich immer die den Ton angeben und die alles bestimmen. Und dass das in der Öffentlichkeit so ein bisschen unterdrückt wirkt, ist nur eine Teilsicht auf die Dinge, die tatsächlich anders sind. Also so wurde mir das häufig erklärt. Kannst du das so ein bisschen nachvollziehen oder ist das jetzt?
Also für mich
biegen die sich das da so zurecht?
Auf jeden Fall. Also weil also Gleichberechtigung und Feminismus sind ja nicht, dass die einen da was zu sagen haben und die anderen dort, oder dass man das irgendwie gegeneinander ausspielen kann, sondern das betrifft ja alle in der Gesamtheit, meiner Meinung nach. Ja. Und natürlich ist das ein Reduzieren auf Haushalt und Familie ist nicht Gleichberechtigung, so, weil es darf eigentlich nicht
vorgehen. Vorher hast du immer noch klare Rollenzuschreibungen, ne? Die machen
das. Genau, also es ist ja eben so, auch wenn man vielleicht religiös ist, egal in welcher Religion, finde ich, hat man immer noch das Anrecht über seinen eigenen Körper und seine Familienplanung oder Berufsplanung oder Lebensort, Berufswahl frei zu entscheiden. So, und von daher ist das da schon eine Art von Argumentation, die benutzt wird, um das auch ein bisschen zu verniedlichen oder zu relativieren. Mhm. Ja, und so, ach ja, aber dann dürfen die bestimmen, was zu Hause gekocht wird und wie die Kinder unterrichtet werden. Ja, super geil.
Ja, genau, ja. Guter Punkt. Genau, die sagen ja, die kümmern sich ja um die Erziehung und haben damit einen viel größeren Einfluss auf alles. Und die Männer müssen arbeiten und das Geld dran schaffen. Und Frauen sind ja viel wichtiger.
Aber das ist ja nicht gleichberechtigt.
Regelmäßig, ich weiß das, ich will das gar nicht, ich will also, gar nicht sagen, das ist gleich, ich will praktisch nur zitieren. Ich will damit gar nicht sagen, dass es gleich, dass das, natürlich, deshalb wollte ich es jetzt einfach auch nur mal so, auf den Tisch legen. Gut. Ich glaube aber auch diese Fragestellung werden wir heute auch hier in dem Gespräch nicht final lösen können.
Also da, ich glaube, werden auch andere mit abgeschlossenen Studium und Forschungserfahrung, glaube ich, wesentlich
prädestinierter. Gut, aber wir haben jetzt hier auch, wir wollen ja auch die Themen jetzt auch nicht in wissenschaftlicher und total fundierter Tiefe, sondern Nein. Es geht ja auch nur auch so um einen Eindruck und so weiter. Und das war ja jetzt schon auch sehr interessant. Wie machen wir weiter?
Und dann kam Punk.
Ja, der ist schon die ganze Zeit da doch. Ich würde tatsächlich mal fast schon zu deinem, also erwähnt hatte ich anfangs schon, du hast Konzertfotografie gemacht, das haben aber auch relativ viele gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich da so tief einsteigen würde, weil spannender finde ich tatsächlich, dass du ja irgendwann, also wie gesagt, eigene Bandideen gab es nie so richtig, aber du bist eh schon immer viel unterwegs gewesen auf Konzerten und dann ja auch irgendwann, dass ich relativ, was auch schon relativ lange her ist, dass du auch auf Touren mitgefahren bist, ne?
Ja.
Und das also so ein bisschen, wie kam es dazu und was hat dich daran gereizt und was hat dich offensichtlich so sehr daran gereizt, dass du das ja inzwischen, dass ja inzwischen dein Job sozusagen ja auch ist, also ja. Insbesondere pre-Covid natürlich, ne? Und das hat natürlich, ist gerade für den Job zumindest das Beschissenste, was es gibt, ne? Logischerweise. Aber ja, wie kam's dazu und wie war das für dich das erste Mal? Was war das für eine Tour? Wo bist du überall gewesen? Was hat das mal mit dir gemacht? Also sozusagen nicht nur in einem Umkreis von 2 Stunden, Autostunden auf durch den ganzen Osten zu gurken, sondern im Zweifelsfall vielleicht sogar ein bisschen weiter.
Moment, wenn ich ganz kurz noch einhaken darf, bevor du antwortest. Ich glaube, Jobst, nach meinem Verständnis muss ich dich so ein bisschen korrigieren, denn sie ist ja nicht nur einfach irgendwie bei Touren mitgefahren, sondern du hast ja Tourmanagement richtig auch übernommen. Ja,
ich will erstmal wissen, was das überhaupt ist.
Ja, also aber vielleicht wollen wir den Begriff jetzt auch mal in den Raum führen, denn sie hat es auch selber gesagt. Also das ist ja... Da steckt ja mehr Organisatorisches hinter als das reine Mitfahren. Und deshalb jetzt, Inas, erzähl uns mal.
Also es hat tatsächlich angefangen mit den Fotos. Also ich hab irgendwie immer gerne Fotos gemacht, auch auf Konzerten. Habe mir dann, ich glaube, das war so 98, 99, eine Spiegelreflexkamera gekauft. Und habe dann auch gemerkt, wie cool das ist, wenn man da auf Konzerte will, dann kann man nämlich Gästeliste oder Fotopässe kriegen und ich muss sagen, ich habe zwischen den Jahren, oh Gott, ja 97, 98 und 2008 irgendwie jedes Konzert vollgeknipst, habe da glaube ich auch mein ganzes Geld in Fotoentwicklungen gesteckt.
Ja, wir sind ja noch analog, ne?
Genau, das war analog, schön bei Stecker mal so 20 Packen abgeholt und habe gemerkt, das macht mir einfach Spaß. Ich habe absolut kein Talent zum Fotografieren, also da ist wirklich auch irgendwie 90-95% Ausschuss. Aber dazwischen waren halt immer noch mal so ein paar ansehnliche, auch für damalige Verhältnisse, Fotos und ich war halt einfach so von mir überzeugt. Ich habe irgendwie die Clubs angeschrieben, ob ich da Fotos machen darf. Und dann habe ich halt ein Freiticket gekriegt oder auf Festivals gemerkt, da kommst du irgendwie in die Presse parken und Camping Area, was natürlich noch viel besser als so ein normaler Parkplatz ist. Und dann bin ich 2001 eher nach Berlin gezogen und hatte dann auch schon Kontakt zu Online-Magazinen, die damals aufkamen, das Based of Mind, das gibt es, glaube ich, sogar immer noch. Habe für die immer mal ein paar Fotos gemacht auf Konzerten und dann habe ich halt festgestellt, oh ja, Mensch, Berlin, ne? Also da ist ja alles. Damals gab es ein FedRec Europe Büro in Kreuzberg und MAD und ich bin zu beiden einfach hingegangen mit so ein paar Fotos von den Bands und habe gesagt, hallo, bin hier die Ines, ich mache hier Fotos und wie findet ihr die? Wollt ihr den vielleicht irgendwie, könnt ihr die für irgendwas verwenden? Schenke ich euch und wenn meine Gästeliste abfällt, freue ich mich. Und so hatte ich dann halt erstens mal relativ viel Geld an Tickets gespart. Und als ich bei MAD war, meinte Ute irgendwie so, ja, ich meine, du hängst ja hier irgendwie viel mit Konzerten und Bands ab. Hast du irgendwie Interesse, mal so eine Band zu fahren? Und ich so, keine Ahnung, was muss ich denn da machen? Also damals hieß das, glaube ich, noch nicht Tourmanagement. So, und sie so, naja, also du musst sie halt irgendwie da an dem Flughafen abholen und vorher kriegst du eine Band. Und dann fährst du mit denen rum, kriegst, ich keine Ahnung, 50 Mark oder Euro oder was das damals war. Und ja, musst halt nur irgendwie, wir geben dir alle Informationen mit und dann fährst du halt mit denen rum und guckst, dass das irgendwie alles passt. Und wenn es Probleme gibt, rufst du an. So. Und dann habe ich halt gesagt, ja, klar, why not? Ja. Ja, gesundes Selbstbewusstsein und habe dann aber einen Kumpel von mir überredet, weil mir das dann doch nicht so ganz geheuer war, weil wir hatten 3 Shows in England und ich so, ach du Scheiße, musst ja auch fahren, ne? Und so, England, fahren, habe ich gefragt, willst du nicht mitkommen? Also wir teilen uns die Kohle, so richtig geht's ja auch nicht ums Geld, sondern es geht darum, rumzufahren, Bands zu sehen, irgendwie, ja, was zu erleben. Und das war dann im...
Und aber ganz kurz eingehakt, vor dem Brexit sind die doch auch noch auf der rechten Seite Auto gefahren in England, oder? Sorry, wenn du was schätzen
die, hatten die auch. Also eigentlich habe ich da immer nur Postkutschen gesehen. Ja. Das war... Und hoch zu Ross. Und genau, das war Sommer 2002. Und da war ich mit denen 10, 11 Tage waren wir unterwegs. Eine Band aus New York, die New York Relics mit 2 Frauen.
War dir das wichtig?
Nee, das habe ich ja gar nicht gewusst. Also
wärst du so mit Madball rumgefahren?
Nee, ich glaube, Madball hat halt einfach schon eine Code. Das, das war halt eine Newbie-Band, eine Baby-Band. Die sind halt das erste Mal nach Europa gekommen. Hatten ja auch von Europa, glaube ich, nicht so viel Ahnung. Und also das, man hat da irgendwie halt so 2 Menschen, also 2 Parteien zusammengeführt, die erstmal so keine Ahnung hatten. Ne? Also die nicht von Europa und ich keine Ahnung von Bands und Touren. Und das war aufregend, aber ich, so im Nachhinein, ich fand es wahnsinnig beschissen. Also es war, ich war viel zu jung. Die Band war so ein paar Jahre älter als ich. Ich glaube, Johnny, der Schlagzeuger, der spielt bei den Grays immer, ist immer auch sehr aktiv in der New Yorker Punk-Szene. Der war halt schon wahnsinnig Show- und Band erfahren und überhaupt. Wir waren halt echt Kids. Also wir hatten null Plan. Die sind mir auf der Nase rumgetanzt. Es war irgendwie echt schwer, die pünktlich irgendwo in den Bus zu bringen.
Das ist die Control-Freakin. Die war zwar nichts für die, würde ich sagen.
Das war ganz furchtbar.
Klingt nach einer Fun-Tour für alle.
Die waren super arrogant zu uns. Und ich weiß noch, dass wir halt wir hatten 3 Shows in England und eine davon war halt nicht von MAD damals organisiert, das hatte die Band selber organisiert beim Holidays in the Sun in Blackpool. Mhm. Und da hatten die vergessen, für uns irgendwie auch ein Hotelzimmer mit einzuplanen. Und das heißt, wir mussten halt in den Van pennen in England, in so einer völlig abgefuckten Stadt, wo auch gleichzeitig noch irgendwie ein Bowling-Turnier stattfand. Also da war halt Remi-Demi, es war furchtbar, es war kalt, es gab schlechtes Essen. Die haben uns echt wie den letzten Dreck behandelt und danach habe ich echt gesagt, nee, ist nicht so meins. Ne? Also finde ich irgendwie nicht cool. Und ja, ich meine, ich kann mittlerweile mit fast 20 Jahren Abstand natürlich auch, hatten die auch eine ganz andere Vorstellung. Ne? Also die hätten jetzt, glaube ich, auch lieber jemanden gehabt, der schon ein bisschen erfahrener ist, auch viele Dinge weiß und wo sie dann nicht selber sich noch irgendwie drum kümmern müssen. So. Aber es lief nicht so gut. Also ich habe sie dann ein Jahr später, waren sie nochmal auf Tour, oder 2 Jahre später habe ich sie dann nochmal getroffen auf einer Show und so, die gibt es da auch, gibt's auch nicht mehr und weiß gar nicht, was die jetzt alle machen, also bis auf den einen, der wirklich noch spielt.
Okay, aber trotz der negativen Erfahrung hast du ja weitergemacht. Ne? Wie ging es denn dann weiter damit?
Nee, also mit Tourmanagement habe ich
war nicht. War da erstmal over?
Nee, das war für mich erledigt. Also das fand ich ganz furchtbar und habe gesagt, nee, also das möchte ich ja überhaupt nicht machen. Nee, ich hatte einfach 1000 Jobs. Ich habe halbherzig studiert. Ich habe wahnsinnig viel gearbeitet, viel Gastronomie, Einzelhandel, das Putzen. Genau, und habe so in meinem Tag gelebt und in meinem Alltag. Wenn ich mir was leisten konnte, bin ich gereist, bin auf Konzerte gegangen. Wenn ich es nicht konnte, dann konnte ich es halt nicht. Irgendwann habe ich angefangen, Platten zu sammeln, habe dann aber auch irgendwann mal kein Geld gehabt und Platten verkauft, Sammlungen aufgelöst und so.
Okay, aber wir sind jetzt schon, du bist jetzt Ende 20 ungefähr? Oder?
Älter, würde ich sagen.
Genau.
Noch
genau,
älter? Das ist ja schon so ein Alter, in dem man sich die Frage stellt, wo soll es eigentlich so hingehen mit mir im Leben? Hast du dir die Frage damals gestellt oder warst du eigentlich so froh, im Moment zu sein und im Moment zu leben und hier einen Job, da einen Job zu machen?
Nee, ich habe mir wahnsinnig viel Gedanken drüber gemacht, weil natürlich auch die Erwartungshaltung, ne, also von meiner Familie oder das, was ich dafür hielt, von Freunden, Freundinnen im Umfeld, war natürlich, ne, mach doch mal das Studium und was willst du denn dann? Und ich habe mich damit wahnsinnig schwer getan, mich irgendwie festzulegen, weil ich, ja, also diese universitären Strukturen immer furchtbar fand. Und tatsächlich einfach so ein Hands-on bin. Ne? Also ich mag es, körperlich zu arbeiten. Ich mag es auch, Dinge irgendwie zu schaffen und nicht nur darüber nachzudenken und mich mit anderen über den Gedanken auszutauschen. Und das war für mich echt schwer, für mich selber einzugestehen, dass so eine akademische Laufbahn einfach nicht in Frage kommt. Ne? Aber von allen Seiten.
Aber du hattest schon in Erinnerung, dass du auch schon in der Schule jetzt nicht so richtig bist.
Ja, aber so Selbstreflexion, ich weiß ja nicht, wann das bei euch angefangen hat. Ich meine, da kommen ja manche mit 50 nicht hin.
Na gut, aber.
Content-Warnung, Mental Health. das kann natürlich sehr viel Druck machen, den man sich selber auch macht. Ne? Also ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Ich bin die erste, nicht nur die erste Frau, die studiert aus meiner Familie, sondern die erste, die quasi straight Abitur und Studium angefangen hat. Und dass man dann scheitert und mehrfach scheitert, das ist halt einfach nicht schön. Ne? Oder dass man
aber kam da von der Familie, kamen da so Sprüche wie irgendwie, hättest du doch was Richtiges gemacht oder bist du da ein bisschen zu hoch rangegangen, das ist nichts für dich und so? Kamen solche Sprüche oder nicht?
Ich glaube, wenn ich jetzt nochmal Elektrotechnik studieren würde, wäre mein Vater doch sehr glücklich. mittlerweile hab ich mit mir selbst und meinem Lebenslauf einen totalen Frieden. Meine Eltern sowieso, das ist ja eher so, dass man das von sich selber annimmt. Also da war nicht so sehr viel Druck eigentlich von außen, sondern es war ein selbstgemachter Druck. Mhm. Ja, also dass man halt etwas machen muss. So, und dieses Machen müssen, das hat mich halt auch eine Zeit lang echt blockiert. Und bis zu dem Moment, wo ich halt gemerkt habe, nee, das ist völlig okay. Nichts zu müssen, also was heißt nichts zu müssen, ne? Also, keinen geraden Lebenslauf zu haben.
Mhm. Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen und ich weiß auch gar nicht, wie tief wir da reingehen wollen müssen. Du hast dann in der Zeit, ich weiß gar nicht, vermutlich auch in der Zeit, hast du auch angefangen, Catering zu machen. Ne? Also du, Tourmanagement war nichts, ne? Bist dann gewechselt und hast hinter die Kulissen und hast veganes Catering gemacht im Riot Liechtenstein, Jugendhaut und Rosswein beim Saxon Summer Festival. Wie bist du, also bisher habe ich jetzt noch nicht festgestellt oder noch nichts davon gehört, dass du besonders kochbegabt warst. Warst du das?
Nee, bin ich auch immer noch nicht. Aber tatsächlich ist, also damals war es zumindest bei den Shows in Sachsen und ich glaube auch, also wir waren auch mal in Stuttgart und so, es gab immer irgendwas Warmes zu essen. Ne? Also nicht nur für die Bands, sondern man konnte auch als Besucher gerade in, also ich rede jetzt nicht bei den großen Festivals oder großen Clubs, sondern so diese ganzen Jugendhäuser, Jugendclubs.
Stimmt, das ist komplett aus der Mode geraten, oder?
Das gibt es gar nicht mehr, glaube ich. Also in Berlin, glaube ich, gab es das sowieso noch nie, weil ich hasse ja überall eine Falafelbude. Aber
Dresden
so in
Dresden aber, ne? Gibt es das, glaube ich, noch, ne? Nee, stimmt. Doch, Chemiefabrik auf jeden Fall. Die machen
ja, das immer. Ja, genau. Und damals war das halt... und ich fand das Essen eigentlich immer ganz furchtbar. Und dann habe ich mit einem Kumpel gesagt, das kann man irgendwie besser machen. Also man kann ein veganes Essen auch lecker machen und oder zumindest, ja, wie gesagt, das ist ja auch jetzt 15, 20 Jahre her, ansprechender. Damals war das ja noch das komplette Nischenprogramm. Und es war halt DIY. Also ich lebe für DIY und das war genau meins. Und ja, ich koche gern. Ich weiß nicht, ob ich gut koche, aber es macht Spaß und es macht auch gerade Spaß, wenn man halt noch mit Freundinnen abhängen kann, Bands sehen kann. Und wenn dann am Ende noch irgendwie 30 Euro übrig bleiben, sagst du Juhu. Ne? Also das habe ich dann einfach angefangen. Das haben wir ein paar Jahre gemacht und es war lustig.
Und war das schon auch so ein bisschen... Geschäftsidee, potenzielle Geschäftsidee oder
absolut was? Nicht. Nee. Also ich, wir hatten da mal jemanden, der dann auch meinte, so, wir haben die Portion für 1,20 Euro oder 1,50 Euro verkauft. Also es gab natürlich irgendwie auch jetzt kein super fancy Essen, da gab es Nudeln mit Scheiß. Reis mit Scheiß, Nudeln mit Sojagulasch und sowas. Ne? Also die Leute mochten es und wir haben halt kostendeckend gearbeitet. Und wenn da, wie gesagt, am Ende 30, 50 Euro raus waren, war das super. Und es war nie der Gedanke da, irgendwie kommerziell irgendwas aufzuziehen. Also weil für uns war es wichtig, einfach was für die Szene zu machen.
Ich finde, okay, ich finde jetzt, weil, um das mal so ein bisschen abzukürzen, also das... du hast eine sehr enge Beziehung zur Band Bad Corp, Bad Corp, mit denen du seit vielen Jahren, einigen Jahren jetzt schon, weiß gar nicht, wie viel, ist egal, seit ein paar Jahren immer wieder auf Tour bist, Tourmanagement auch machst, die dich mal gefragt haben. Jetzt hast du aber vor ein paar Jahren dann überlegt, also wie gesagt, bisher hast du alles Mögliche immer so gemacht, zunächst auch nochmal so, ging dir ja nie um eine Karriere in dem Sinne. Du hast ein paar Studien probiert, das warst aber auch mit den Jobs immer soweit, so ganz, klang eher mehr so als Jobs, ne? Da gab es auch diverse, im Cortex mal gearbeitet, etc. pp. Waren aber immer so dann diese Putzgeschichten so. Und dann entscheidest du dich aber, dich mit Tourmanagement selbstständig zu machen. Und es funktioniert ja. Funktionierte auf jeden Fall auch so, also vor Covid wahrscheinlich besser als jetzt. Das ist ja schon so eine Karriereentscheidung dann irgendwie, ne? Also war das für dich eine Riesenentscheidung oder war es irgendwie so, du hast es eh gemacht? Was hat sich durch diesen Status, selbstständig zu sein, für dich geändert? Also bist du mit so einem anderen Mindset nochmal irgendwie rangegangen? Oder ist das eigentlich, bist du immer noch, oder muss man da anders rangehen, wenn man das professionell macht? Oder ist es eigentlich scheißegal und man muss halt nur gucken, dass man genug Kohle reinkriegt?
Naja, also ich war ja schon eigentlich immer selbstständig. Ne? Also tatsächlich reines Angestelltenverhältnis hatte ich nur mal für 2,5 Jahre. Ansonsten war das immer
so Jobs.
Irgendwie so entweder Teilzeit angestellt und den Rest selbstständig oder halt komplett selbstständig. Und das passt mir in meiner Lebensentscheidung, in meinem Lebensentwurf einfach am besten, ne? Dass ich selbst entscheiden kann, was ich jeden Tag mache. Und im besten Fall habe ich viel Spaß damit. Und Tourmanagement ist auch nur ein Teilaspekt damals gewesen, sondern ich, es umfasste alles im Veranstaltungsbereich. Ne? Also ich habe als selbstständige Projektmanagerin bei Veranstaltungen die jetzt auch außerhalb des Musik- oder Punk-Bereiches lagen, auch selbstständig gearbeitet. Also im Messe- und Projektmanagement, Qualitätsmanagement, solche Geschichten.
Mhm. Also ich würde das jetzt trotzdem noch mal interessieren. Also zwei Fragen dazu. Also einmal dieses Thema, und da würde ich einen kleinen Schritt noch zurückgehen, ohne das jetzt zu ausführlich machen zu wollen. Du hast es eben schon erwähnt, bevor du diese Entscheidung getroffen hast, praktisch in diesen Tourmanagement und auch Tour-Merch-Teil so zu gehen, hast du irgendwann angefangen, häufiger in die USA zu fahren? Und war das für dich irgendwie auch ein bisschen, hast du da irgendwas gesehen, erlebt, was dich in diese Richtung so ein bisschen gewiesen hat? Oder war das unabhängig voneinander?
Nee, auf jeden Fall. Also ich war 2008 das erste Mal in Kalifornien und bin ab 2013 eigentlich jedes Jahr vor Corona mindestens einmal in Kalifornien gewesen. Ich nehme mir dort diesen Lebensstil total an. Also das finde ich gerade Südkalifornien toll. Habe da sehr viele Menschen als Freunde, Freundinnen aus dem Musikbereich. Und das ist ja das Optimalste, wenn man irgendwie das, was einem Spaß macht als Hobby, auch zu einem Beruf machen kann, ne? Oder zu einem Job. Oder also ich wehre mich so ein bisschen gegen so einen Karrierebegriff.
Verstehe.
Ja, obwohl, naja, ich hänge jetzt hier in einem Podcast und habe einen Buchartikel geschrieben. Ist das eine Karriere? So, aber es ist, für mich war das halt einfach die Entscheidung, lag dann relativ schnell auch durch diese Beziehungen in die USA und was ich dort alles gesehen und erlebt habe, dass ich gesagt habe, das muss man doch irgendwie auch verbinden können, diese Freundschaften, diese Beziehungen zu etwas, womit man vielleicht auch eine Miete zahlen kann.
Mhm. Aber kannst du das so vielleicht irgendwie auf den Punkt bringen, was genau war es da in Kalifornien, was dir diese Impulse gegeben hat, die du hier noch nicht
hattest? Ja, was ist denn da anders? Was ist besser?
Außer, dass da die Sonne scheint.
Und man dauernd surfen kann.
Ja.
Ich bin auch nie gesurft.
Dass man überall mit dem Auto hinfahren muss.
Ja, das ist nicht furchtbar. Diese Lockerheit einfach, dieses Unverkrampfte und auch dieses, was wir ja vorher hatten, diese Erwartungshaltung, du musst doch jetzt das Studium und da muss doch was kommen und dann muss man doch dann irgendwo arbeiten und einen richtigen Job haben. Und das ist in den USA oder gerade in Kalifornien halt einfach wesentlich lockerer. Da ist es nicht wichtig, hast du jetzt ein Diplomzeugnis oder ein Bachelorzeugnis und hast ein NC und hast du da einen Schriebs oder einen Schraps dafür, sondern kannst du, hast Bock, bist du gut drin, ist es super. So, und diese Attitude nehme ich mir halt an, und wenn man dann halt einfach auch freundschaftliche Beziehungen hat zu Bands, kann man das einfach gut verbinden. Also ich habe kein Diplom im Tourmanagement. Es gibt, weiß gar nicht, ob es da irgendwie Leitlinien für irgendwas gibt. Das ist ja auch so ein Work in Progress, und es ist halt eine Art von Projektmanagement, ohne dass man da jetzt irgendwo einen Zettel sich an die Wand hängen kann dafür.
Was ich ganz interessant finde, und vielleicht kannst du da ganz kurz noch was zu erzählen, Du sagst ja, du hast da jetzt jedes Jahr hingefahren und hast da jetzt viele Freunde, aber wir hatten das angefangen. Also man fährt ja nicht einfach hin und kennt da, also du kannst ja gerade, das ist ja auch wahnsinnig unübersichtlich, ein riesiges Land, riesige Städte. Kanntest du da denn schon tatsächlich Leute, zu denen du dann hingefahren bist, oder warst du so, ja, hoppla, hallo, hier bin ich, und hast dann alle möglichen Leute einfach so kennengelernt. Du hast ja auch, und ich weiß, darüber sprichst du nicht, weil du da schon so oft drüber gesprochen hast, du hast ja auch offensichtlich Bad Cop einfach beim Punkrock Bowling einfach so angesprochen und hast gesagt, ich bin's und wir gehören zusammen und seitdem gehört ihr zusammen. Also wie baust du oder wie hast du in Amerika diese ganzen Verbindungen aufgebaut? So wie mit Bad Cop hier, it's me, we have to be together, oder wie liefen dieses, oh, dieses
klingt Netz? Klingt ja irgendwie total Netz? Creepy, wenn du das so sagst.
Nee, deshalb frage ich ja, wie du dieses ganze Netzwerk da so aufgebaut hast, diese zweite Heimat ja scheinbar fast für dich.
Ja, also erstens ist es zwar ein großes Land, aber die Szene ist doch relativ überschaubar. Ja, also es gibt da einfach wahnsinnig viele Bands und man hat aber das Gefühl, weniger Menschen als Bands, weil die spielen alle irgendwo mal mit und kennen sich alle untereinander. Und 2008 haben wir den ersten Kontakt damals gehabt durch eine Freundin, die den Freund Sean kennengelernt hat, weil er damals bei US Bombs Schlagzeug gespielt hat. Und er hatte damals eine deutsche Freundin, war total europäisch geprägt und Fan und meinte immer so, wenn irgendjemand mal nach L.A. kommt, gebt denen meine Nummer. Ich habe voll Lust, denen irgendwie was zu zeigen und mit Deutschen abzuhängen. Und da hatten wir den Kontakt her.
Wer ist jetzt eigentlich halt, wir?
Also damals war das mein Ex-Freund, also mein Freund zur damaligen Zeit und ein Kumpel. Wir waren 2008 das erste Mal und Kalifornien haben einen klassischen Roadtrip gemacht und haben halt zwischendurch auch Konzerte besucht. Also die hatten wir uns schon so zurechtgelegt und haben ihn, den Sean damals halt einfach angeschrieben und wollten uns mal treffen. Und das war eher so, na, erstmal kommt man mit so einer europäisch so ein bisschen unterkühlten Distanz an und sagt so, naja, man kann ja mal mit denen Kaffee trinken. So. Und wenn man dann halt dort ist, dann ist das nicht ein Kaffee trinken, sondern da wirst du erstmal zum Familienbarbecue eingeladen und dann musst du alle kennenlernen und dann zeigen sie dir die geilsten Plattenläden und fahren zu irgendwelchen Musikern und nehmen dich mit auf irgendwelche Backyard-Partys und Shows. Also man kommt da ganz schnell mit Leuten in Kontakt. Und wenn man sich drauf einlässt, ist das wirklich sehr viel einfacher als in Deutschland oder in Europa.
Mhm.
Genau, und das war mit, also ich war nie jemand, der jetzt sehr viel so Bands hinterher gehetzt ist, also so von wegen, ich brauche ein Autogramm oder können wir mal ein Foto zusammen machen, also das war ich jetzt wirklich selten, außer, wie gesagt, damals bei Bad Cop, dass ich die so toll fand und einfach angequatscht habe und daraus eine Freundschaft entstanden ist. Und ich glaube, das zweite Mal halt wirklich bei Steve Soto von den Adolescents, wo ich ihn einfach, weil ich ihn in einer anderen Band gesehen habe und ihn dann darauf in Hamburg mal auf dem Konzert angequatscht habe.
Das ist, ich muss jetzt ganz doof fragen, das ist doch der vor ein paar Jahren gestorben ist, oder?
Genau, ja. Ja. Genau. Und ja, also diese kalifornische Mentalität, diese Offenheit und auch natürlich auch so ein bisschen so eine Unverbindlichkeit. Ne? Also das muss man halt auch sehen, dass Freundschaft dort auch ein sehr inflationärer Begriff ist. Ne? Also die sind alle miteinander immer Best Buddies und jeder kennt sich und grüßt sich und so. Aber das hat eine andere Tiefe, würde ich mal sagen. Also in Deutschland ist man ja eher so, ich habe so zwei gute Freunde und den Rest sind nur Bekannte. Ne?
Mhm.
Und bei denen nennst du halt jeden Bekannten, ist dein Best Buddy.
Okay, aber daraus, was du jetzt gerade sagst, das kann ich nachvollziehen, aber daraus kann ich jetzt noch nicht richtig ableiten, wie du auf die Idee gekommen bist, jetzt dieses Tourmanagement intensiver zu betreiben.
Naja, also ich bin da ja fehlt nicht mir noch so ein kleines bisschen gekommen.
Ach so, weil da fehlt mir noch so ein bisschen die Brücke, wie du da jetzt dann überhaupt reingekommen bist. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass die ersten Erfahrungen im Tourmanagement ja eher so mau waren, ne?
Ja, also 2002 hieß das, glaube ich, auch einfach nicht Tourmanagement. So, ne? Also da war ich halt irgendwie Fahrerin und keine Ahnung. So.
Das ist Moment vor zu sagen, als es den geileren Begriff gab, da war es dann auch.
Mit der Band unterwegs. Mhm.
So wie Jups das gesagt hat, ja.
Und tatsächlich, also zum Tourmanagement, ich wurde gefragt und ich war damals halt immer nur so als Mergerin mit dabei, neben meinem damaligen Job, habe dafür quasi Urlaub genommen und hatte da wahnsinnig viel Spaß dran und hätte das auch gerne einfach nur so weitergemacht. Und dann wurde ich halt einfach gefragt, ob ich das machen kann. Und da war für mich nochmal so die Frage, so was genau eigentlich?
Ja, erzähl mal, also, was macht man als Tourmanagerin alles?
Also es gibt halt schon so ein paar Sachen, die alle Tourmanager machen. Und dann gibt es immer noch so ein Dinge,
je nach Größe der Band wahrscheinlich auch und so, ne?
Größe der Band und auch einfach, in welchem Verhältnis man zueinander steht. So, also generell ist es Tourzeiten einhalten. Auf keinen Fall darf man zu spät kommen. Mhm. Das Geld verwalten, immer im Blick haben, ne? Was kommt abends rein an Gage? Stimmt das mit den Verträgen? Rückmeldung an die Agenturen.
Du machst als Tourmanagerin tatsächlich auch das Inkasso für die Gage der Band, ja? Also du kümmerst dich, dass das Geld reinkommt und nicht geht in deine Tasche erstmal.
Nee, also in meine Tasche geht es nicht, aber ich habe ja die Verträge und die Band hat ja die Aufgabe zu spielen. Mhm. Und ich kümmere mich um alles, was abseits der Bühne passiert. Mhm. Quasi. Ja? Also in dem Fall ja auch mit Merchandising. Aber ich gehe mit den Promotern, spreche ich mich ab, am besten halt schon ein paar Tage vor den Shows. Einfach die ganze Logistik. Wie fahren wir am besten? Was brauchen wir für eine Plakette? Das Schönste in Deutschland, erstmal die 70 Cent für die Tankstellentoiletten an die Bands ausgeben. Und einfach so Dolmetschen, wahnsinnig viel Dolmetschen, interkulturelles Dolmetschen auch. Ja, wir sind jetzt in dem und dem Land und da achten wir auf das und das. Eine Mutti. Also es ist halt einfach, man ist ein Mutti. So. Pass auf, dass da alle pünktlich sind, gut schlafen, gut essen.
Ich habe in einem, weiß ich nicht mal, ob es ein Interview oder so ein kleines Feature mit dir gehört oder gesehen, dass alle Bands, die du Tour managst, von dir am Anfang so ein kleines Goodiebag jedes Bandmitglied kriegt. Stimmt das? Und wenn ja, was ist denn da drin?
Also bis dato habe ich dann nur Bad Cop gemanagt. Ne? Was sich zukünftig entwickelt, werden wir sehen, wenn es soweit ist. Und ja, also ich habe bei jeder Tour, fangen wir an mit Sachen, die gut tun. So, und das ist halt so ein Goodiebag. Und wenn man halt 5 Frauen über 3 Wochen durch die Lande fährt, dann ist halt klar, dass irgendwie Menstruationsartikel vorhanden sein sollen. Dass jeder eine, und dann halt, ne, also mein ökologischer Background so und dann die Diskrepanz zu US-Amerikanern, dann gibt man denen halt erstmal einen Mehrwegtrinkbecher in die Hand, dass die sich nicht jedes Mal bei Starbucks einen neuen Wegwerfbecher holen. Oder eine Wasserflasche zum Auffüllen. Snacks, ganz wichtig. Ja.
Was für Snacks gibt es bei dir?
Das kommt so drauf an, was die so mögen. Na, also manche mögen es halt eher so Richtung Chips. Die fahren ja auch total auf so Paprika-Chips. Die gibt es ja auch in Deutschland ab. Haribo ist so ein Ding, das alles, was es halt in den USA nicht so gibt. Mhm. Sind die total.
Clubmate.
Ja, nein. Ja. Also das gibt's dann halt meistens in den Clubs und so. Das, also so Glasflaschen im Van ist immer so ein bisschen so ein tricky Ding. Genau. Und ja, einfach dieses, weil man halt sehr viel unterwegs ist, viele Stunden im Van verbringt und wir halt alle keine 20 mehr sind und einfach eine glückliche, erholte, gesunde Band wesentlich besser arbeitet und auch ich dann besser arbeite, achte ich dann halt auf solche Dinge wie keiner hat einen steifen Nacken, sondern es gibt ein Kissen und eine Decke und keiner darf krank werden und Sachen.
Hm. Wie sehr fickt dich Corona?
Mittlerweile massivst. Also ich muss sagen, ich habe das erste Jahr relativ gut überstanden, mental. Weil ich bin halt schon immer auch sehr einzelgängerisch gewesen und so Isolation hat mir jetzt nicht so viel ausgemacht. Und ich hatte natürlich auch die Chance, mich beruflich schon mal neu zu orientieren und mir hier was aufzubauen. Also der Faktor war auf jeden Fall, ist ein super guter Punkt und habe aus dieser
Situation... Diese Merch-Geschichte meinst du jetzt, ne?
Genau, das Beste draus gemacht, diesen Shop zu gründen. Und ja, aber jetzt nach knapp 2 Jahren, es ist wahnsinnig frustrierend, weil die Lage einfach so ungewiss ist und wir sind jetzt ja in der, keine Ahnung, 4. Welle, wir wissen, es wird eine 5. geben und ehe das alles wieder anläuft und ehe irgendwie wieder eine Art von Routine reinkommen kann und ob und wann sie, wann das passiert und unter welchen Umständen, das wissen wir alle nicht. Das frustriert. Das frustriert ziemlich, ja. Weil ich würde gerne auch in die USA fliegen, würde gerne meine Freunde sehen, ich würde gerne hier wieder rumreisen und es geht nicht und ich sehe es auch nicht so schnell kommen. So. Da bin ich realistisch und vielleicht ein bisschen pessimistisch mittlerweile.
Aber du hast es gerade schon angesprochen, du hast dir parallel oder irgendwann jetzt dieses ein neues Standbein aufgebaut. T-Mom Merchandising, ein Webshop. Erzähl uns doch mal ein bisschen was dazu. Was ist die Idee dahinter? Was vertreibst du da? Wie läuft das?
Ja, also der wurde aus der Asche der ersten Corona-Welle geboren. Wir waren im Februar, Ende Februar, Anfang März 2020 mit Bad Cop, Bad Cop auf Tour und mussten dann Corona-bedingt bei knapp der Hälfte, über der Hälfte abbrechen und hatten wahnsinnig viel Merch übrig, den ich im Winter vorher das erste Mal mit Bad Cop neu aufgestellt habe und sie überreden konnte, auf nachhaltigen Merchandise umzusteigen. Und wir hatten einfach so viel und die Vorband hatte so viel und ich hatte einfach diese Bands vor mir sitzen, die noch irgendwie noch nicht so wirklich viel Geld gerade verdient haben, die Angst hatten, überhaupt zurück in ihr Land zu kommen. Keine Ahnung, wann wir wieder da sind, wann wir wieder spielen können. Und da hatte ich damals gesagt, jo, ne, dann nehme ich euren Merchandise und kann ja mal so einen Online-Shop aufmachen. Und das hat dann ein bisschen länger gedauert, weil so einfach kann man jetzt einen Online-Shop auch nicht aufmachen. Und habe dann erstmal angefangen, mit den Resten von dieser Tour diesen Shop zu bestücken. Und als dann irgendwann klar war, dass das so schnell keine internationalen Touren wieder kommen, habe ich andere befreundete Bands angefragt und in das Programm genommen. Und der
also du lässt die Sachen hier drucken und
genau,
hast, die, also hast das, da irgendwie einen kleinen Lagerraum genau, und verschickst sie einfach auch.
Genau, also ich habe das Büro teile ich mir hier mit einer Freundin, Bekannten. Das hatte ich auch schon vorher, weil wir halt im Veranstaltungsbereich schon zusammengearbeitet haben. Und als das natürlich alles komplett weg war, war ich hier erstmal so allein und habe mir hier ein Lager aufgebaut. Und ja, das ist nachhaltiger Merch. Das heißt, die Artikel sind ökologische Baumwolle, fair produziert, ganz wichtig, in Berlin bedruckt
von Basti. Basti hoffentlich, wollte gerade sagen.
Natürlich von Basti.
Natürlich von Basti.
Natürlich von Basti. Und genau, und dann wurde das immer
größer. Hat ja eigentlich mal in Bastis Bude in seiner
natürlich.
Ja.
Irre ist das, oder? Ist ja wie eine Höhle.
Also ich liebe das
ja. Passt ja auch gut rein in die Höhle.
Ich bin ja so nur als Kind in Werkstätten und Fabriken aufgewachsen und ich finde sowas wahnsinnig faszinierend und ich nerv die beiden, glaube ich, auch jedes Mal, wenn ich dort bin. Ist ja jetzt natürlich Corona-bedingt nicht sehr oft gewesen, aber weil ich kann da stundenlang stehen und denen zugucken und finde das faszinierend und die machen einfach einen mega geilen Job und das sind tolle Produkte und ich habe wahnsinnig viel Spaß einfach hier damit. Und habe mittlerweile halt auch Platten und andere Bands und mache auch ein bisschen was selber. So Buttons und so.
Und ist das tatsächlich jetzt deine Haupteinnahme, dieser Shop, oder jobbst du nach wie vor nebenher und das ist jetzt so ein wackeliges Zweitstandbein, aus dem vielleicht noch mal was Stärkeres wird, aber man weiß es nicht genau?
Nee, das ist meins. Das mache ich jetzt.
Also sehr gut. Das heißt, in der kurzen Zeit, seit wann hast du angefangen? 2020, wenn ich
genau,
das richtig
Mai, sehe? Ende Mai war der Launch. Und ja, also am Anfang war das natürlich alles nur erstmal Geld reinbuttern. Mhm. Erstmal, ne, ich habe ja den kompletten Merch der Bands ausgelöst und dann auch neue Sachen dazugenommen. Und für mich war dann aber irgendwie so nach einem halben Jahr war halt so dieser Punkt, mache ich das jetzt weiter oder gehe ich halt wirklich wieder irgendwo jobben? Und da muss ich halt sagen, da war ich zu ängstlich vor Corona, weil mit meinem ja, unskilled work in Corona-Zeiten jetzt irgendwo an der Kasse zu stehen oder in einem Laden zu stehen, ist nicht meins, wollte ich nicht. Und das wollte ich verhindern auf Biegen und Brechen. Und deswegen habe ich hier einfach viel Arbeit und Geld investiert. Und mittlerweile rentiert sich das auch.
Ist das Merch dann eigentlich exklusiv bei dir? Denn ja. Also ist okay, das heißt.
Also für Europa zumindest. Es gibt die meisten der Bands haben auch einen US-Shop, mit dem wir aber gut zusammen oder ich sehr gut zusammenarbeite, da auch ein freundschaftlicher Austausch ist. Das ist ja keine Konkurrenz. Und alles, was offizieller Band-Merch ist, gibt es hier und dort und je nachdem, wo man lebt, macht es mehr Sinn, bei dem einen oder bei dem anderen zu bestellen. Mhm.
Genau. Was läuft am besten bei dir?
Also am meisten funktioniert natürlich immer so Special Limited Editions von Fatrack Releases. Also das Schallplatten, gerade so krass limitierte Sachen sind ein Dauerbrenner. Beim Band-Merchandise.
Wie kommst du an die dran, wenn ich ganz kurz frage?
Bin Händler. Also ich bin ganz offiziell Gewerbe, ein Gewerbe, Einzelhandel und kann natürlich auch bei den Vertrieben, Verlagen und so weiter bestellen. Okay,
verstehe. Ne? Mhm.
Also nehme ich da jetzt nichts von anderen Anbietern für Schallplatten, CDs und
Okay, das ist dann aber ja nicht exklusiv bei dir oder doch auch?
Nee, das, es gibt schon so auch Vinyl-Releases, die exklusiv bei mir sind. Oh, ne? Also da, wo ich mit den Bands und mit den Plattenlabels zusammenarbeite und dann halt zum Beispiel von Bad Cop eine 7-Inch, die es in meinen Shopfarben gibt oder von Get Dead hatte ich eine EP in Special Edition. Und die stärksten Bands sind Bad Cop und Get Dead. Mhm. Genau. Aber die anderen sind natürlich auch super.
Wen haben wir die schon alle aufgezählt? Die wollen wir, wenn
ach so,
die
können,
wir schon. Können wir gerne hören, finde ich auch.
Die, genau, also sollten wir es ging los mit Bad Cop und Make War, was unsere Supportband war bei der Tour 2020. Und dann kamen The Last Gang, auch bei Fatrack. Dann The Venomous Pings, eine Drei-Frauen-Band aus Arizona. Punkrock, die jetzt bei Spam Records sind und dieses Jahr auch ihr erstes Album rausbringen werden. Wen haben wir denn noch? Dann Gedad. Dann zwei deutsche Bands, Berlin Blackouts und Sick Times aus Sachsen. Damit kommen die alten Connections durch.
Gibt es auch schon seit 100 Jahren, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und Fulmi ist auch ein Kandidat, mache ich ja wirklich. Der kann, glaube ich, zu den Baseballschlägerjahren mehr erzählen als ich.
Wird notiert.
Da, aus meiner Urteilbubble. Mhm. Und jetzt die neuesten Zugänge sind die Neighborhood Dreads. Genau. Genau. Und ja, das ist halt auch so ein Ding, bis auf zwei Bands sind alle mit mindestens einer Frau.
Achtest du drauf, bewusst?
Ja, ganz bewusst. Mhm.
Was ist eigentlich typisch Ossi an dir?
Gibt
es das noch? Macht das immer eine Kategorie? Ja, findest du schon?
Also, was heißt typisch Ossi? Also,
ich muss übrigens da ganz kurz einhaken. Ich bin so ein bisschen enttäuscht, dass du nicht Sex hältst. Oder kannst du das noch?
Ich habe mich jetzt so zusammengerissen.
Gestern
mit
Freunden. Let it roll.
Nee, echt nicht.
Komm, sonst glaubt wieder keiner, dass du ein echter, dann sagen alle irgendwie.
Dann zum Schluss, ich sag zum Schluss noch was. Okay. Auf Sächsisch. Wo waren wir jetzt? Ach so.
Was typisch Ossi ist.
Weiß ich nicht, ob das so unbedingt typisch Ossi ist, aber das ist was typisch, was ich aus meiner Familie kenne. Also, wir sind DIYs. Also, wir machen alles am liebsten selbst. Geh Pilze sammeln, bevor das irgendwie bei Instagram hip war. Ich koche Marmelade schon seit 20 Jahren ein. Es ist so, bei mir darf eigentlich nichts verschwendet werden. Ich das ist so dieses keine, ich verschwende einfach nicht gerne Dinge. So. Keine Art von Ressource und so. Na, also ich bin nicht geizig, aber so willkürlicher Konsum und sowas, das mag ich nicht.
Gibt es eigentlich so musikalisch auch Sachen? Also ist das, ist viel so Southern California bei dir, ne? Auch schon irgendwie schon immer gewesen. Was an Nicht-Punk-Musik hörst du eigentlich?
Oh, viel zu viel. Also,
ja, wieso ist so gut, oder?
Also, ja, ich.
Was läuft denn so im Büro, wenn du da so arbeitest?
Also tatsächlich, ich liebe die 80er, ich liebe New Wave. Ich vermisse auch schmerzlich die 80er Disco im Esso. Ich habe mich jetzt in 2G-Zeiten noch nicht hingetraut. Das fehlt mir ziemlich. Aber also das ist einfach so mein Ding. Mittlerweile aber auch switche ich gerne mal zu so 70er. Aber so eigentlich aus jedem Jahrzehnt ist irgendwas, was mich.
Wie so ein gutes Radio.
Gutes Rock. Genau. Radio. Ja, also so, ich kann recht
wenig. Sag mal ein paar Namen, das war mir jetzt zu abstrakt.
Also 80er?
80er
oder?
Ist jetzt so, oder?
Ja, was?
Alles.
Ja, was ist alles? Ist das?
Ich muss sich spicken jetzt.
Ja, guck mal, dann was sind. Ja. Ah, nee, so, ich finde es, ich weiß genau, was Ines meint, aber es ist so.
Also ist das sowas wie Heaven 17? Ist das?
Nee.
Ach so, das jetzt wieder
nicht. Nein, das ist wahrscheinlich so Eurythmics und.
Ja, Eurythmics, The Cure, Depeche Mode.
Und was soll
denn. Aber auch so Sachen, die jetzt nicht so sehr bekannt sind. Jetzt muss ich aber tatsächlich mal auf meinen. Besten ist meine Geburtstagsliste, da ist natürlich immer das
ja,
Beste.
Ja, genau, guck mal, was ist denn da?
Divo, ich riesen Divo-Fan, das ist so 70er, 80er.
Ja, die sind nicht so bekannt.
Nee. Ist doch mal ja, also es mal. Kommt drauf an, wie man fragt. Ja.
Schon wieder.
Martha and the Muffins, kennt ihr?
Ist gute Band?
Ja.
Kenne ich nicht.
Ja.
Was? Es gibt eine Band, die du nicht kennst?
Viele Bands, die ich nicht kenne.
Ja, also so ein Small Faces, Talking Heads, Killing Joke, Bauhaus.
Das ist jetzt für mich gar nicht das, was ich als typisch 80er Jahre erwartet hätte. Wie gut, dass wir da nochmal nachgehakt haben.
Das sind die Hauptsachen, meinst du jetzt? So.
Ja, ja. Das, was sie jetzt aufgezählt hat, das ist ja mehr so Post-Punk, ne? New Wave, ja klar. So,
genau, hab doch auch gesagt,
New Wave. Ja, hast du auch gesagt, aber Jobs hat dir gleich, die Rhythmics untergeschoben.
Spitzen. Ich finde mich ja jetzt auch nicht schlecht, also finde ich auch gut. Also.
Ja, weil du diese 80er-Disco im Esso denkst, da laufen ja nur so. Also war noch nie, aber.
Roxy Music. Geil.
Okay, gut.
So. Ich mag poppige Sachen und nette Sachen und auch mal ein bisschen düster. Womit ich halt echt nicht wirklich viel anfangen kann, ist so Heavy Metal, Klassik und ist mir irgendwie immer ein bisschen zu ernst und tröge. Und alle Sachen, die sich selbst.
Auch nicht, hast du gesagt, ne?
Ja, also Sachen, die sich halt so wahnsinnig selbst ernst nehmen. Also ich bin auch nicht mehr so der Hardcore-Fan, weil das irgendwie auch für mich so ein bisschen so eine Show geworden ist. Ne?
Was macht dich denn so richtig glücklich?
Im Moment oder so generell?
So generell, im Moment oder generell, beides kannst du sagen.
Also, ja, also mal abgesehen davon, dass natürlich irgendwie so eine Tour und dieses abends meine Freundinnen live spielen sehen, das ist ein extremer Glücksmoment, den ich schmerzlich vermisse.
Und das nutze ich auch nicht ab, so. Das nutze ich nicht ab, tatsächlich, so, ne?
Nee,
also,
nie.
Man könnte ja meinen, dass ab dem Moment, dass das 1, 2, 3 Mal geil ist, aber das ist dann irgendwann schon ein ganz schöner, Stress und anstrengend ist und nur noch ein Job. Das nutze ich nicht ab und das ist immer noch jeden Abend super dann.
Ist ja toll. Also, es ist natürlich wahnsinnig anstrengend, mal mehr, mal weniger, oh, aber dieser Moment, sie zu sehen, weil auch nicht jede Show ist gleich. Also das ist, die spielen auch nicht jeden Abend das Gleiche in der gleichen Reihenfolge. Ne? Solche Bands gibt es auch.
Ja,
aber es ist immer irgendwie faszinierend zu sehen, ob da nun 10 Leute oder 500 stehen und die machen einfach das, was ihnen auch Spaß macht und ich darf dabei sein und im besten Falle halt auch mal Geld damit verdienen. Das ist einfach super. Und ansonsten Glück. Ja, ich bin gern in der Natur, bin gern draußen, hab jetzt seit einem Jahr einen Kleingarten, der so einerseits total glücklich macht und andererseits total wahnsinnig.
Da ist doch immer was zu tun, wie wir
ja, eben.
KleingärtnerInnen alle, die wir hier sind,
eben.
Wissen.
Und das ist auch manchmal einfach super frustrierend und anstrengend und dann aber auch wieder schön. Jobst, hast du auch einen?
Klar.
Ja. Geil. Selbstverständlich.
Selbstverständlich. Ja, aber ich bin mehr so, ich bin da Hilfsarbeiter bei uns. Also meine Partnerin ist die führende Person da. Und ich das, was ich gerne mache, da streiten wir uns eigentlich noch ein bisschen um, ist Rasenmähen, bin ich Riesenfan von. Das finde ich gut. Findest du nicht gut?
Ich mache das überhaupt nicht gerne. Also
komme ich vorbei bei dir. Kann ich gerne machen.
Super, weil
wir haben jetzt aber auch so einen ohne Kabel.
Nicht so ein Mono, so ein der Auto,
ja, genau.
Roboter hast du?
Nein, aber einen ohne Kabel.
Den haben wir auch.
Nein,
den
aber also auch. Mit Elektro halt.
Nee, ich habe so einen richtigen Handbetrieb.
Boah, nee, das ist ja Arbeit.
Ja, und das ist aber wesentlich geiler als so ein
Ja, wir hatten vorher einen mit so einem Stromkabel. Das ist halt scheiße so. Also weil dann immer, du musst jetzt so rumlegen, das nervt mich total.
Ich habe einen.
Das haben wir aber letztes Jahr einen gekauft ohne. Ja, das darfst du ja nicht in der Kleingartenkolonie.
Ach so.
In der echten. Nein.
So. Ja, nee, ich muss auch sagen, ich versuche jetzt den Garten, den habe ich ja erst seit einem Jahr und da war so viel.
Wo ist denn der überhaupt?
Weit weg? Ja, der ist sehr weit draußen. Das ist schon Brandenburg fast, also genau an der Grenze. Und das ist auch so der komplette Kulturschock.
Eine Kolonie.
Da ist, ja, natürlich, aber halt so, ne, also da ist Ossi, so eine richtige Ossi-Kolonie. Und da falle ich halt auch schon auf, ne, weil eigentlich will ich überhaupt keinen Rasen haben und ich habe dann halt, ich komme ja vom Dorf, wir arbeiten da in anderen Dimensionen.
Und 1,5 Stunden Rasen mähen. Ne?
Hab dann halt, naja, oder es wird halt gesenst. Und ich habe dann halt irgendwie so Heu gemacht. Und ich glaube, die haben mich alle für komplett irre erklärt.
Eigentlich darf man ja auf seiner Parzelle darf man ja machen, was man
will.
Ja,
genau, ne? Genau. Aber also, so,
ne, dass man so, halt. Da gibt es halt die Vorschriften.
Genau, und auch so, ich hatte ein paar Auflagen, die ich erfüllen musste. Und aber ich lass mich da jetzt auch nicht rausekeln oder so. Ich bin da auch stoisch. Ich habe da Spaß dran und die werden schon sehen, dass das gut wird.
Gut. Ich glaube, sie ist die dritte Gästin, die auch Kleingärtnerin ist, oder?
Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist
kommt mit einem Alter.
Aber wir haben es.
Wir haben es ja aktiv abgefragt immer.
Nee, aber Basti hat sich das bekennender.
Natürlich. Das hat er
gesagt. Ja.
Tom Schwoll war?
Ja. Ich glaube, wir haben mehr gehabt. Also wir haben nicht mit einem drüber geredet.
Müsste mal jetzt hier eine Statistik
Fassen. Oder wir machen so ein Spin-off. Und dann kam Kleingarten. Das finde ich gut.
Finde ich auch gut.
So Punk im Kleingarten.
Ja, Punk lassen wir einfach außen vor. Da geht es nur um Setzlinge und Sachen vorziehen und sowas alles. Und was sind die guten Rasenmäher?
Sag gut, böse.
Genau. Jawohl, das könnte Melanie machen. Ich frage sie mal. Dann muss ich das nicht machen. Das war eine gute Idee.
Ich bin total so für Tauberschule und. Genau.
Okay. Ich bin happy. Ich will schon fast die Abschlussfrage stellen.
Nee, ich will erst noch mal die Antwort auf meine zweite Eingangsfrage
haben.
Fehlt dir etwas im Leben?
Voll vergessen, ey.
Ja, Touren fehlt mir im Leben. Und mehr Freunde sehen. Mehr, na, also dieses Soziale.
Okay, das ist sehr auf den aktuellen Moment genau. So bezogen. Wenn wir jetzt mal so tun würden, als wenn
es keine Corona,
als wenn es keine pandemiebedingten Einschränkungen mehr gäbe.
Nö.
Dann fehlt dir nichts.
Nö.
Das ist super.
Letzte Frage, Ines. Ja. Du kennst sie. Was würde die 15-jährige Ines von Ines jetzt denken?
Also mit 15.
Gerade so am Entdecken 16. von Skatepunk in Oberwiesenthal.
Ja, also ich fand Erwachsene einfach super doof. Und hab die, ich dachte irgendwie so mit 30 ist halt echt alles komplett vorbei. Da kannst du dich schon beerdigen. Und also man, ne, also so die komplette erstmal Ablehnung gegen alles, was irgendwie erwachsen ist. Aber an sich, glaube ich, fände ich mich ganz okay. So.
Warum?
Warum nicht mehr? Also warum nicht besser als okay? Okay ist jetzt so sehr.
Ja, weil welchen Arschloch-Teenager war.
Denn so. Niemand über 40 gut fand, wahrscheinlich.
Ja, ich fand alle irgendwie blöd und nie, keiner hat mich verstanden und ich, nee, aber ich habe, also glaube ich, eher so mit 15, 16, glaube ich, mal mit einer Freundin irgendwie so, na, was will man denn mal machen? Und dann hatten wir da irgendwie im Unterricht angefangen so aufzuzeichnen, was man mal so machen will und so. Und da war tatsächlich auch so was wie mit Bands sein dabei, tatsächlich auch. Und für mich war nie irgendwie ein Ziel, ein Haus zu haben, Kinder und irgendwie eine. Zwei Autos und irgendwie dreimal im Jahr für 4 Wochen nach sonst wohin in Urlaub zu fliegen. Und das war nie mein Ziel, sondern einfach das zu machen, was mir Spaß macht. Und das tue ich und damit bin ich ziemlich glücklich. Und ich glaube, auch so eine 15-jährige Ines würde sagen, okay, ist ganz nice, aber warum hast du denn kein Auto mehr? Ne? Oder so.
Aber gibt es irgendwas, was du, gibt's irgendetwas,
ich wollte schon Tschüss
was,
sagen.
Nee, ich weiß, deshalb bin ich ja nochmal schnell reingegrätscht. Gibt es irgendetwas, was du mit deinem ganzen Wissen von heute der 15-jährigen Ines so ins Ohr flüstern würdest und noch als Tipp auf den Lebensweg geben würdest, um manche Dinge vielleicht ein bisschen einfacher zu machen?
Ja.
Fang erst gar kein Studium an zum Beispiel?
Nee, warum? Ich habe so viel gelernt da auch. Also ich war ja trotzdem auch ab und zu mal dort. Ne? Also so ist es ja nicht. Ich finde nur die Strukturen schwierig und die passen halt nicht zu so meinem Lebensstil. Das ist mit Corona übrigens viel, viel besser geworden, dass man da einfach online viele Dinge erledigen kann und nicht mehr irgendwo hin muss. Was sollte ich mir nach 15-Jährigen Ihnen sagen? Ja, einfach vielleicht nicht so die Erwartungshaltung anderer projizieren, sondern erstmal auch gucken, dass es einem selber gut geht und wenn sich etwas nicht gut anfühlt, dann auch rechtzeitig die Reißleine ziehen und vielleicht sich ein bisschen was ersparen. Aber andererseits prägt das auch und deswegen weiß ich nicht. Ich bin ja erst 42, da kann ja noch so viel kommen. Ja. Das ist so eine Frage, die man so am Sterbebett, was würdest du anders machen? Nichts, glaube ich. Tatsächlich nicht.
Sehr schön. Okay. Vielen Dank.
Danke, Ines.
Danke, dass ich da sein durfte.